Ich habe mir immer mal wieder vorgenommen, ich habe ja Mario angefangen, um es nochmal ganz kurz anzuschneiden, ohne das großartig ins Detail zu gehen. Und ich spiele es ja nicht mit dem Emulator, ich spiele es ja auf meinem Mega SG mit einer echten Cartridge.
Auf dem Mega SG?
Ja, Quatsch, auf meinem Super NT. auf meinem Super NT natürlich. Danke. Vielleicht ich spiele es natürlich auf meinem...
Genau, sagst du es dann nochmal. Mach den Schnitt.
Dann kurz Pause machen.
Ewig gestern. Der Podcast über Retro-Spiele und Popkultur. Vergangenes und aktuell gebliebenes. Die Retro-Boys gehen mit euch der ganz großen Frage nach. War früher wirklich alles besser?
Hi, hallo und herzlich willkommen. 14 Tage sind rum, es ist mal wieder ewig gestern mit den Retro Boys. Ich bin Markus.
Ich bin Tobi.
Philipp ist auch am Mikro.
Hi.
Guten Abend.
Guten Morgen, wie auch immer. Schön, dass alle da sind. Schön, dass alle am Empfangsgerät sind, wie Philipp manchmal sagt. Wir haben heute eine besondere Folge. Es ist nämlich die erste Folge im neuen Jahr 2021. Wir haben das böse Jahr 2020 hinter uns gelassen. Frohes Neues!
Frohes Neues. Herzlich willkommen im Jahr der Impfung. Kann man das so sagen? Hoffentlich, oder?
Hoffentlich, ja.
So halten wir es fest. Ich bin noch ein bisschen durcheinander, weil wir jetzt irgendwie im Jahr 2021 sind, aber auch noch nicht, weil der Aufnahmemoment vorher liegt. Aber diesen geistigen Spagat werden wir schon irgendwie überstehen.
Es sind ja nur noch ein paar Tage. Wir nehmen das Ganze hier nämlich zwischen den Tagen auf. Weihnachten liegt hinter uns. Silvester steht kurz vor der Tür und wir haben uns gedacht, am 1.1., wenn ihr alle euren Kater ausbaldowern müsst oder so irgendwie rausschmeißt, dann ist doch ein perfekter Moment, um eine Folge ewig gestern zu hören. Also nehmen wir heute für euch einen launigen Plausch auf. Das Ganze wird auch ein bisschen, ja, launig und plauschig werden, sage ich mal. Plüschig vielleicht sogar. Gemütlich. Wir haben nämlich kein großes Oberthema. Wir schauen, da wir das letztes Mal, Sebo war ja unser Stargast und wir wollten uns lang und breit mit ihm darüber unterhalten, was man so in den letzten 2 Wochen gemacht hat. Und dann hat er ganz spontan sich dazu entschieden, für uns ein Quiz zu leiten. Das konnten wir natürlich nicht abweisen. Also haben wir das gemacht. Also haben wir jetzt volle 4 Wochen zu besprechen. Und danach kommen noch 2 andere Themenblöcke, da kommen wir aber noch zu. Fangen wir doch erstmal mit dem ersten an. Die letzten 4 Wochen, was habt ihr so gemacht? Tobi.
Tja, Weihnachten stand vor der Tür.
Das stimmt.
Liegt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme gerade hinter uns.
Stimmt, da war was.
Ja, ja. Aber wenn ich noch ein ganz kleines bisschen weiter zurückschaue, also ich habe mich tatsächlich mal an so ein paar Klassiker getraut und habe im Laufe der vergangenen Wochen die Super Mario Bros. Reihe 1, 2 und 3 auf dem NES mal durchgespielt. Und im Anschluss, weil ich dann immer noch nicht genug hatte von dem Thema, habe ich mir dann noch Super Mario World auf dem Super Nintendo vorgeknöpft und ebenfalls durchgespielt. Teilweise zum ersten Mal, also ich glaube Super Mario Bros. 1 habe ich natürlich auf dem NES schon mal durchgespielt. 2 habe ich mal zugeschaut damals bei meinem Freund. Teil 3 habe ich noch nie gesehen, wie es jemand durchgespielt hat, geschweige denn hätte ich es selber durchgespielt. Und Super Mario World ähnlich habe ich auch noch nie selber durchgespielt. Genau, das waren so meine Leistungen der letzten Wochen. Das war auch sehr cool, muss ich sagen. Habe jetzt natürlich auch erstmal ein bisschen die Schnauze voll von Super Mario, ehrlicherweise. Ich hatte kurz überlegt, ob ich mir nochmal das N64 schnappe, aber nee, reicht dann auch erstmal. Aber das hat schon Spaß gemacht. Also
vorher wäre auch zwangsläufig Super Mario World 2 dran gewesen.
Yoshi's Island.
Genau.
Stimmt, ja.
Ja, richtig, stimmt.
Von der Total damals, von der Nintendo Videospielzeitschrift, als einziges Spiel mit einer 1+ versehen worden ist.
Siehst du, das habe ich noch nie gespielt, das Spiel. Das kenne ich überhaupt nicht.
Das sieht richtig schön aus. Das ist ein richtig schönes Spiel. Das hat so eine coole Ja, pastellige, ich wollte Buntstifte-Grafik, aber Wachsmale Wachsmalstifte passt auch. Mhm. Das ist so eine schöne Grafik, das ist, also ich finde, sehr, sehr gut gealtert. Also noch besser als die anderen Pixelspiele. Das könntest du heute fast genauso bringen, finde ich.
Ich glaube, ich habe das damals immer so ein bisschen zu Unrecht links liegen lassen, weil das ja, soweit ich weiß, zumindest nicht mit dem normalen Mario gespielt wird, sondern mit dem kleinen Mario.
Mhm. Naja, im Prinzip ja mit Yoshi, ne?
Baby Mario.
Ja, aber der Mario, der dort vorkommt, ist ja der kleine Mario, ne?
Ja, genau, Baby Mario auf dem Rücken von Yoshi.
Genau, und irgendwie damals in meiner jugendlichen Naivität habe ich das irgendwie nicht auf die Kette gekriegt. Das war für mich irgendwie nicht Mario, der hatte keinen Schnurrbart und irgendwie
hatte keinen Schnurrbart?
Fehlte mir da was. Nee, komisch war es nicht.
Naja, es war ja auch nicht cool und edgy, ne? Also in der Zeit, wie alt warst du da? Wann kam das raus?
Ich weiß es nicht sicher, aber ich würde sagen, also Mario World kam ja 90 raus, glaube ich, ne? Keine Ahnung, 92 sage ich jetzt einfach mal.
Na, wer googelt 30. am schnellsten?
Ich gerade tatsächlich gar nicht, aber ich war so zwischen 11 und 13.
Was war dein Tipp, Tobi?
92.
Oh, 95.
95,
oh,
okay, krass. Das hätte ich nicht erwartet.
Zu Zeiten der PlayStation und des Saturn.
Krass. Gut, dass es nicht das Quiz ist, in dem wir gerade sind.
Ich hätte es, glaube auf 93 verortet. Aber da warst du halt, wie alt warst du da? 17, ne? 16?
Da war ich 16, genau.
Ja, 16, ja, da wollte man ja nicht mehr mit so Babyspielzeug spielen, ne? Da musste schon das coole Zeug sein. Da hatten wir ja auch alle schon unseren ersten PC, ne? So 95 hatte ich mal, ja. Ende 95 meinen ersten PC. Nein, da hat man doch nicht mehr so ein Kinderkram gespielt.
Nee, da war ich auch echt durch mit dem ganzen Konsolenkram. Da wollte ich gar nichts wissen.
Ja, genau. Und welches, also jetzt ohne groß über das SNES Mario zu sprechen, denn da haben wir ja noch was mit vor in näherer Zukunft.
Ehrenrunde.
Oh, das muss ich alles wieder rausschneiden, das Gehuste hier. Kack.
Ja, okay.
Und zwar, welches dieser Spiele würdest du denn sagen, ist das Beste?
Das habe ich mich selber gefragt, so ein bisschen. Also ich vergleiche diese Trilogie gerne immer so ein bisschen mit der alten ursprünglichen Star Wars Trilogie, wo Teil 1 als Original natürlich über jeden Zweifel erhaben ist, nicht aber der beste Teil und in dem Fall auch nicht das beste Spiel ist. Teil 2 ist komplett anders und edgy und da kann ich auch verstehen, wenn der ein oder andere sagt so, ne, mach ich nicht. Und Teil 3 ist halt einfach wieder sehr viel massenkompatibler, wegbereitend und sehr viel bunter. Das erinnert mich dann so ein bisschen an die Rückkehr der Jedi-Ritter. Und ähnlich wie bei der Star Wars Trilogie ist auch hier der zweite Teil eigentlich mein Favorit, den viele so ein bisschen mit spitzen Fingern vielleicht spielen würden, weil er eben so anders ist. Ich finde den auch total cool, eben genau deshalb, also weil er irgendwie so eine ganz eigene Spielmechanik nochmal hat, die so ein bisschen abweicht von den normalen Mario-Spielen, hat mir der, glaube ich, am meisten Bock gemacht. Was nicht heißt, dass die anderen schlechte Spiele sind. Also Teil 1 ist halt einfach der Prototyp des Plattformers, des Jump'n'Runs. Hat auch Spaß gemacht natürlich, aber ja, da kommt man natürlich auch irgendwann spielerisch so, oder nein, anders. Das Spiel kommt dann irgendwann in Sachen Gameplay natürlich so an seine Grenzen und in Sachen Spielmechanik. Teil 2, wie gesagt, anders. Und Teil 3 ist natürlich mega komplex und wunderschön. Und hat natürlich auch so Dinge vorbereitet, die dann bis heute irgendwie Bestand haben. Also dieses ganze Oberweltenprinzip und so weiter. Die Anzüge, die man also auch in aktuellen Mario-Spielen noch wieder trifft, sind da ja zum ersten Mal aufgetaucht. Super Spiel, aber ich glaube so unterm Strich hat mir Teil 2 am meisten Spaß gemacht.
Ja, interessant. Also gerade das Mario, was eigentlich gar kein Mario ist.
Mhm. Genau.
Im Ursprung eigentlich so ein orientalisches Spiel aus einer komplett anderen IP, glaube ich.
Yume Kojo Doki Doki Panic.
Ja, Doki Doki Panic.
Ja, so heißt das eigentlich.
Ich glaube, ja, vom Zeichner von Dragon Ball ursprünglich.
Ich glaube, das hast du schon mal erwähnt in irgendeinem Podcast.
Habe ich?
Kann sein, oh. Ja. Ja, war mir auch so.
Ja, ich glaube ja, irgendwie sagt mir das was.
Naja, auf jeden Fall ganz erfrischend, mal nicht gegen Bowser zu kämpfen und mal ja, Dinge aus dem Boden zu ziehen, statt irgendwo gegen zu hüpfen. Das ist schon irgendwie ganz nett.
Okay, also Teil 2.
Was ein bisschen nervt daran übrigens, fällt mir gerade so ein, ist, dass man, und das ist wahrscheinlich der Größe der Cartridge geschuldet, dass man in nahezu jedem Level die gleiche Musik hört. Das ist ein bisschen anstrengend auf Dauer, aber gut, sei es drum.
Oh, das ist schade.
Ja.
Und Philippe, wie sieht's bei dir aus? Was hast du die letzten 4 Wochen so getrieben?
Oh, da ist tatsächlich ein bisschen was an Videospielerei zusammengekommen. Das mag man bei mir ja gar nicht glauben. Was war denn das Erste? Das Erste war, dass ich Redream auf dem Telefon zum Laufen bekommen habe und erstmal aus Neugierde Shenmue mir angeschaut habe.
Oh.
Hatte ich davon schon erzählt? Nee, ne, hatte ich noch nicht.
Du hast es neulich mal angeschnitten irgendwie, dass du das versuchst, dort ins Laufen zu bekommen, aber ich glaube, das war's auch. Es war damals nur der Versuch gewesen.
Und das hat tatsächlich funktioniert. Also das Tastenbelegen des Controllers lief dann problemlos mit 8-Bit-Do und auch mit dem Stadia-Controller. Haha, da habe ich schon angeteasert, was als nächstes kommt. War das überhaupt gar kein Problem? Ein bisschen gewöhnungsbedürftig, dass man da hauptsächlich mit dem Steuerkreuz durch die Gegend steuert und den Stick nur für die Einstellung der Perspektive nutzt. Aber ansonsten stört das bei dem Spiel auch gar nicht weiter, weil das Spiel sehr filmisch daherkommt. Also da passiert gar nicht so viel Action fürs Erste und dementsprechend kommt man da ganz gut damit zurecht. Und es läuft sehr vieles über das Herumlatschen in dem kleinen Dorf, in dem das Ganze stattfindet. Sehr schön stimmungsvoll gemacht, so im 80er-Jahre-Style. Da wähnt man sich tatsächlich so ein bisschen in einem japanischen Kleinstädtchen und man quatscht dort Leute an und versucht dann erstmal Schritt für Schritt dem Fall auf den Grund zu kommen. Dem Fall, mit dem man auch noch persönlich verwoben ist. Geht um den Tod des eigenen Vaters. Und das war absolut problemfrei. Und auch dann, als ich mir dachte, komm, jetzt packst du mal den alten Klassiker aus, den du super fandst, Power Stone, als ich das ausprobiert habe, was dann etwas schneller im Pace ist, hat auch super funktioniert. Also mein Muskelgedächtnis ist einfach überhaupt nicht mehr da und ich musste erstmal ganz schön knapsen, um überhaupt so ein bisschen mich gegen die Gegner wehren zu können. Wie ich das früher in einem Wochenende hinbekommen habe, dass mein Daumen direkt wusste, was er zu tun hatte, um in der Arena nach Gegenständen zu greifen oder den Gegner zu vertrimmen. Das ist mir jetzt ein Rätsel. Es war um einiges schwerer diesmal, aber es ist trotzdem super spielbar und macht auch richtig Spaß.
Das ist so ein Manga-artiger Prügler, ne?
Genau.
Also so ein Arena-Prügler, ne?
Mhm. Ja. Ja, ich habe so ein Bild vor Augen, aber ich habe es noch nie gespielt.
Ich habe es einmal gespielt mit Philippe tatsächlich auf den Pixelpokal.
Gott, waren einmal. Das Zeiten, als man noch einfach so in der Gegend unterwegs war und Leute getroffen hat und keine Maske auf hatte und so.
Ja, und es gab Veranstaltungen und so.
Abgefahren. Kaum vorstellbar. Völlig freakig.
Ja, andere Welt.
Ja, dieses Powerstone-Ding, das war echt ganz cool. Also die Steuerung an sich ist gar nicht so komplex. Da hast du treten, schlagen, greifen und benutzen und vielleicht noch ein paar Special Moves, für die du aber nur eine Taste bedienst und der Rest an Komplexität liegt in der Arena, in der man sich vollkommen frei bewegt auf verschiedenen Ebenen und das hat tatsächlich auch Spaß gemacht, auch auf so einem fitzelkleinen Bildschirm wie auf meinem Telefon. Was hat das Ding? 5,7 Zoll, das ist ja nicht so groß zum Spielen. Das hat ganz gut gebockt, also es ging klar. Da musste ich mir natürlich auch gleich umschauen, was es sonst noch für Android-Emulatoren gibt. Und habe einen GameCube-Emulator gefunden, der auch problemlos funktioniert hat. Und da habe ich auch von jetzt auf gleich Twilight Princess zum Laufen bekommen. Das war auch überhaupt gar kein Thema. Früher hatte man das vielleicht mit Bleem oder so, dass man sich einen abgebrochen hat, bis dann das BIOS geladen war und bis man dann alle Einstellungen richtig getroffen hatte, bis es nicht mehr hakelte. Nee, gar nichts davon. Es lief einfach. Ganz, ganz ungewohnt.
Wie ist das bei dir? Liegt da bei dir eher der Reiz darin, das Ganze zum Laufen zu bekommen oder spielst du das dann tatsächlich auch, wenn es dann einmal läuft?
Bislang habe ich es gar nicht so viel gespielt, aber ich glaube, da gerade bei Twilight Princess ist es so, dass die gebrauchten Spiele teilweise immer noch in der Kategorie um die 100 Euro liegen. Und um da erstmal so ein bisschen ins Spielen zu kommen, werde ich da bestimmt auf mein Telefon zurückgreifen.
Mhm.
Die Faszination ist aber schon echt ausgeprägt, dass es überhaupt läuft.
Ja.
Das fand ich schon krass.
Ja, geht mir tatsächlich auch so.
Und wenn du jetzt Shenmue sagst, ne? Mhm. Das ist ja auch ein ausgemachter Gaming-Klassiker, den wir alle verpasst haben.
Ja.
Würdest du den in einer Ehrenrunde überhaupt in Betracht ziehen? Würdest du das vorschlagen oder ist das zu Steuerung, also so ein Jump'n'Run wie Super Mario zum Beispiel? Da, ja, es gibt das ein oder andere Jump'n'Run heutzutage, das hat so ein paar neue Ideen oder macht dies oder macht jenes, aber im Großen und Ganzen ist ein Jump'n'Run ein Jump'n'Run. Ja. Aber 3D-Steuerung hat sich ja ab, ich sag mal, Halo 1 auf der originalen Xbox, ab da hat sich herauskristallisiert, wie 3D-Steuerung zu funktionieren hat. Und ja. wenn man heutzutage ein älteres 3D-Spiel spielt, dann kommt man ja ganz schnell in solche Momente, wo man das kalte Kotzen kriegt. Würdest du trotzdem sagen, kann man mal machen? Oder ist es so, dass man sagt, hätte man damals lieber erleben müssen?
Bei Shenmue würde ich sagen, dass es okay ist, das heutzutage zu spielen, weil Steuerung und Pacing und so ganz gut aneinander angepasst ist.
Mhm.
Und man da mit ganz gut zurechtkommt. Also die ist nicht schlecht gealtert, die Steuerung. Also
okay.
Schlecht gealtert, aber es macht nicht so viel aus.
Okay.
Sowas wie GoldenEye kann ich nicht mehr spielen. Das kriege ich nicht hin. Vorher hatte ich es im Blut, als ich es damals gespielt habe. Und es war reine Geschmackssache, welchen Steuerungsstil man da benutzt hat. Weil man noch gar nicht so diese 3D-Steuerungskultur auf Konsolen hatte. Und heutzutage ist es gar nicht mehr Geschmackssache, sondern man hat schon herausgearbeitet oder die Entwickler haben herausgearbeitet, wie die Steuerung am besten laufen soll. Und dann gibt's jetzt eben diesen Konsens. Und sobald man davon abweicht, wenn es etwas schneller und etwas präziser sein muss, kriegt man, wie du sagtest, das kalte Kotzen. Also das ist schon sehr ausgeprägt und mit Shenmue ist es okay.
Okay, cool. Das passt. Ich habe mir das nämlich tatsächlich in den letzten 4 Wochen, ich weiß nicht mehr genau wann, aber habe ich mir das tatsächlich für die Xbox One gekauft. Da gibt es das auf Disc mit Shenmue 1 und 2. Hm. Und habe ich mir einfach mal, als du gesagt hast, du hast das zum Laufen bekommen, habe ich irgendwie gedacht, ach, ich möchte das schon ganz gerne in meiner Sammlung haben. Vielleicht macht man da mal eine ehrenvolle Runde draus. Mal gucken.
Dadurch, dass es eben nicht herausfordernd in der Steuerung ist, sondern eher anspruchsvoll in der Story ist, könnte es ganz, ganz passabel sein.
Okay, cool.
Es gibt ja andere Spiele, die in der Story nicht so herausfordernd sind und dafür umso mehr in der Steuerung einem die Nerven rauben können.
Ich habe tatsächlich überhaupt gar keinen Deal mit dem Spiel. Ich kenne das überhaupt nicht und müsste mich da tatsächlich echt so ein bisschen reinlesen. Ich habe das von euch immer mal wieder aufgeschnappt, so den Titel, aber ich hatte davon weder gehört, noch habe ich das jemals gespielt oder gesehen.
Also richtig bewusst kenne ich das auch erst seit, ich weiß nicht, 2-3 Jahren, so diese Zeit, wo ich mich angefangen habe, mit Retro-Gaming zu beschäftigen und YouTube-Videos zu gucken und so. Und da ist halt, da taucht dieser Name halt immer wieder auf. Shenmue hier, Shenmue da, das ist halt ein ganz frühes Open-World-Spiel, wo du halt so richtig viel machen kannst. Oder was ich so halt mitbekommen habe, du kannst ja in eine Arcade gehen und weil das ist ja von Sega das Spiel und dann kannst du Outrun in der Arcade spielen. Also ein Spiel im Spiel spielen. Ja. Solche Sachen. Und du musst deinem Job nachgehen und du hast einen Tagesrhythmus und es wird Nacht und du musst schlafen gehen und musst du auch essen, weiß ich gerade gar nicht. Und all solche Sachen. Und ich meine, ich habe jetzt in den letzten Jahren ein paar Open-World-Spiele gespielt. Und da ist es einfach völlig egal. Du musst nie essen, du musst nie schlafen, du musst, das ist einfach egal. Hm. Also schlafen tust du, wenn es der Story gerade passt. Oder so. Dann schläfst du. Aber dein Charakter bekommt halt keinen Hunger und dein Charakter wird halt nicht müde. Und es ist egal, ob ich jetzt, keine Ahnung, an GTA 5, Red Dead Redemption, die ganzen Far Crys oder das, worüber ich gleich noch reden möchte, denke, es ist einfach egal.
Da bin ich auch noch gespannt, wie sehr es einem in die Quere kommt oder wie organisch es einfach in das Spielprinzip passt.
Mhm.
Also hätte Sega oder der Dreamcast einen anderen Weg genommen, dann wäre Shenmue heutzutage, glaube ich, in einer Reihe mit Metal Gear Solid und GTA zu nennen.
Okay, cool, krass.
Von der Relevanz her. Aber es ist aus der falschen Konsole zur falschen Zeit rausgekommen, vermute ich mal.
Ach ja. Aber apropos falsche Konsole, Philippe, du hast ja noch ein zweites Ding. Das hast du ja auch schon angeteasert eben gerade. Genau. Erzähl mal.
Plötzlich hat Google sich bei mir gemeldet und in einer Welle des Kundenanwerbens, das haben sie ja öfter mal, dass sie zum Beispiel Home Minis oder so einfach verschenken, haben sie ein Stadia Einsteigerset verschenkt. Das war der Chromecast Ultra und ein Stadia Controller. Und dann dachte ich mir, boah, wenn das 0 € kostet, dann immer her damit. Und der Chromecast Ultra ist ganz cool, weil der nicht im WLAN ist, sondern per LAN-Kabel direkt angeschlossen wird. Das heißt, die Verbindung ist etwas stabiler und man belastet auch das WLAN, also die ganzen Kanäle nicht zusätzlich, sondern kann da einfach ganz bequem kabelgebunden oder liniengebunden damit übertragen. Und der Controller, der fühlt sich ganz nett an, der rüttelt und rattelt ganz schön, rattert ganz schön, wenn die Vibration losgeht, aber ansonsten liegt der schön in der Hand, lässt sich auch gut bedienen, hat halt das PlayStation 4 Layout und nicht das Xbox Layout. Also beiden Sticks in der Mitte. Aber für mich das als Sony-Kind ist das ja vollkommen in Ordnung. Und das Streaming-Erlebnis, das ist halt nochmal eine andere Sache. Also in dieser Pandemie haben wir ja so ein bisschen mitbekommen, wie es ist, wenn es laggt und wenn es ruckelt und wenn was einfriert und so weiter und so fort. Da ist man natürlich nicht gefeit vor. der Input-Lag ist überhaupt nicht schlimm. Da habe ich glaube, einmal mitbekommen, dass der Lag sich vergrößert hat, sodass man es gespürt hat oder dass ich es gespürt habe. Ich bin jetzt kein Quake 3-Profi oder so. Was aber echt nervt, ist, wenn das Bild zwischendurch einfriert. Das müssen sie noch ausbügeln, aber wir stehen ja gerade erst am Anfang des Streaming-Spielens und gerade bei dem Spiel, was ich am meisten spiele, nämlich Grid von Codemasters, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja.
Es ist halt Banane, wenn man da ziemlich simulationsartig oder relativ simulationsartig relativ schnell irgendwelche Kurvenabfolgen hat und total viele Gegner, ich glaube 15 Gegner in jedem Rennen und da jede Kollision den absoluten Dreher hinlegen, also erzeugen kann oder verursachen kann, das ist dann Murks. Da muss man nochmal ran. Ansonsten ist das ein schönes Konzept. Also so einfach ins Zocken kommen, habe ich noch nie erlebt. Sonst
also du bist tatsächlich überzeugt von Stadia.
Tatsächlich schon.
Zumindest im Großen und Ganzen.
Dadurch, dass ich es quasi geschenkt bekommen habe und man sich einmal für 10 € im Monat alle Gratis-Spiele freischalten kann und dann kann man das Abo wieder kündigen und man kann die freigeschalteten Spiele weiterhin benutzen, das ist alles vollkommen okay für mich. Also für einen Zehner unfassbar viele Spiele spielen können, das geht klar.
Okay, krass.
Und wenn ich Bock habe, Destiny 2 nicht mit dem Controller zu spielen, sondern mit Maus und Tastatur, was für einen Shooter immer, wirklich immer die bessere Option ist, dann mache ich das eben über einen Chrome-Browser auf meinem Rechner. Und das ist dann auch kein Problem. Also, ja, Baby-Steps, die sind natürlich am Anfang, aber irgendwann kann ich mir das als vollwertigen Ersatz vorstellen. Und man ist dann auch nicht so auf der Hardware-Jagd, so alle 5 Jahre oder wie auch immer, oder alle 2 Jahre, sondern da kümmert sich Google drum.
Cool. Halt uns auf dem Laufenden.
Ja, mache ich. Respektive eben GeForce oder Microsoft oder Amazon hat jetzt auch einen Streaming-Dienst. Luna heißt das.
Mhm. Mhm. Ja, genau, bei Amazon gibt's Luna und bei Microsoft, da ist der Streaming-Dienst ja im Game Pass mit drin. Mhm. Also was ja noch mal geiler ist, da bezahlst du 12 Euro im Monat, wenn du den regulären Preis zahlst, was aber eigentlich niemand muss. Also man kriegt das immer irgendwie günstiger. Und dann kannst du ja sowohl auf dem PC als auch auf der Konsole hast du da die ganzen Games und noch das Remote Play, was ich hier zu Hause im WLAN mal auf dem Handy ausprobiert habe. Da war das aber noch im Test. Da habe ich Tekken 7 gespielt. Da gibt's einen Bowling-Mode und den habe ich gespielt. Das hat einigermaßen gut funktioniert. Das hat schon Spaß gemacht. Aber gut, solange ich zu Hause bin, schmeiße ich die Konsole an. Da brauche ich das nicht über Remote. Aber es ist cool, dass es mit in dem ganzen Paket mit drin ist. Das ist schon ganz geil.
Ich habe Forza Horizon 4 auf meinem Telefon gespielt.
Ach, tatsächlich?
Das war auch ganz witzig, ja.
Ist das bei Stadia mit drin oder nee, nee. Im Game Pass?
Im Game Pass.
Ach, hast du dir den gegönnt?
Den gibt's gerade für 2 Euro oder so.
Ja, das machen die immer wieder. Und dann kannst du Punkte sammeln, wenn du anstatt Google Bing benutzt. Und wenn du die ganzen, da gibt's Achievements quasi auf der Konsole, wenn du einmal am Tag ein Spiel startest und dann kriegst du wieder Punkte. Und für 35.000 Punkte kriegst du dann 3 Monate Game Pass Ultimate gratis und bei Amazon ist der immer mal wieder im Angebot. Also es gibt immer Möglichkeiten, den günstiger zu kriegen als eigentlich, als er eigentlich kostet. Also ich hab noch nie 12 Euro für das Ding im Monat bezahlt. Auch nicht die 1 Euro, das habe ich jetzt auch noch nicht gehabt, so wie du jetzt, aber ja. Wir hatten Forza Horizon 4 auf dem Handy funktioniert.
Ist halt Beta als Android-App. Dieses Streaming ist Beta und es hat mal eine Viertelstunde ganz gut funktioniert und beim nächsten Mal war es furchtbar
abgelegt.
Also das war dann nicht spielbar.
Ja.
Also nicht so, dass es gestört hat, sondern dass es nicht spielbar war.
Ja, das ist blöd.
Beziehungsweise noch nicht mal unbedingt immer hakelig, sondern etwas hakelig und lauter Kompressionsartefakte, die aber das Bild so verzerrt haben, dass man nichts mehr erkannt hat.
Ja, also selbst hakelig bei einem Rennspiel, wo es auf eine Kurve zugeht, darf es nicht hakelig sein, weil dann fährst du halt geradeaus und nicht nach links oder rechts, wo die Fahrt eigentlich hingehen sollte.
Ja, genau. Das ist jetzt aber nicht besonders retro alles hier, also Streaming-Gaming mit derzeitiger Grafik und neuen Spielen, das ist nicht unbedingt ewig gestrig. Da war in der Weihnachtszeit das Auspacken von Mario Kart 64 und Wave Race 64 doch etwas retroartiger. Und nochmal so ein bisschen länger, Wave Race 64, das war schon, da hat man wirklich die Wellen richtig gespürt. Das haben die echt richtig gut gemacht. Die Spielmechanik ist total toll gealtert.
Du hast die Cartridges geschenkt bekommen?
Nee, habe ich. Also, ich muss gerade überlegen. Wave Race besitze ich. Mario Kart habe ich mir irgendwann mal ausgeliehen. Und manchmal vergisst man das ja auch.
Also von mir nicht.
Nee. Von mir auch nicht. Liebe Hörer, wenn einer von euch derjenige ist, von dem Philippe sich das Mario Kart 64 ausgeliehen hat, dann bitte philippe@ewiggestern.de.
Ja, genau. Ich würde es gern wieder zurückschicken.
Okay, also die beiden hast du dir vorgeknüpft zu Weihnachten?
Ja. Und mein Bruder hat mit mir den Boden gewischt, als es im 150cc Cup darum ging, um die Wurst ging. Da hat er es irgendwie geschafft, Erster zu werden, während ich einfach nur zwischen Donkey und wer war der andere? Wario. Zwischen Donkey und Wario die ganze Zeit einfach nur zerrieben wurde. Das ist unglaublich, diese Rubberband-Mechanik, die man bei anderen Spielen sehr oft kritisiert, die das Ganze ungenießbar macht, weil man das Gefühl hat, es ist vollkommen egal, wie man fährt. Der Gegner sucht sich einfach aus, wie gut er fährt. Das hat man da so ein bisschen gespürt. Also 3 Pilze und die klebten trotzdem an einem, dann schoss man die mit einem roten Panzer ab und dann waren sie eine halbe Sekunde weg und dann klebten sie wieder an einem. Aber wenn der Bauer nicht schwimmen kann, dann liegt's in der Badehose. Mein Bruder ist ja Erster geworden, ich bin nur Fünfter geworden. Irgendwas hat das zu sagen. Aber 150cc.
Ja, die Gabe der späten Geburt. Also deines Bruders, der hat halt noch bessere Reflexe als du.
Das stimmt. Nee, es hat. Grüße gehen raus. Es hat eher damit zu tun, dass ich circa 300 bis 400.000 Kilometer reale Straße in den Knochen habe und deswegen so auf Realismus geeicht bin. Ne? Deswegen kriege ich Arcade Racing nicht so gut hin. Das widerspricht meiner Natur.
Ist meine andere Ausrede.
Ja, beat that.
Darum ist ein echter Polizist oder ein echter Soldat auch so super schlecht in First-Person-Shootern.
Ja, das stimmt.
Okay, verstehe.
In einem First-Person-Shooter, da hast du ja instant die Kugel bei deinem Gegenüber. Und die folgt auch gar keiner Schwerkraft oder hat keinen Luftwiderstand. Und in der Realität ist das so. Die haben da ein ganz anderes Gefühl für.
Ja, fein.
Ja, das waren schon einige Videospielerlebnisse meiner letzten 2 bis 4 Wochen. Da ist echt mal was zusammengekommen.
Nicht schlecht.
Markus, was hast denn du so getrieben?
Ja, was habe ich so getrieben? Ich habe ja die Xbox Series X seit Day 2 hier, weil Amazon Mist gebaut hat und ich erst am zweiten Tag auspacken durfte. Und ich habe die letzten Wochen darauf das neue Call of Duty gespielt. Tatsächlich. Nach Ewigkeiten, dass ich mal wieder ein Call of Duty gespielt habe. Cold War. Das spielt im Kalten Krieg in den 80ern, Anfang der 80er. Und ist eine echt coole Spionagestory, also die Singleplayer-Kampagne, die hat richtig Spaß gemacht. Ich habe, wie gesagt, lange keine Call of Duties mehr gespielt, weil ich immer...
Wie lange geht die Kampagne so?
So 8 Stunden oder so, also man ist relativ fix durch. Mhm. Ich würde mal sagen, so 8 Stunden ungefähr. Und... Aber die ist trotzdem cool, die ist cool erzählt, man sieht in einer Cutscene, wie Agenten mit ein Briefing mit Ronald Reagan haben und man im Laufe der Kampagne ist man im KGB-Hauptquartier und als Maulwurf und muss mit Gorbatschow reden und so. Es ist richtig geil, Klischeekiste, aber trotzdem, also es ist eine coole Story und grafisch echt schön. Also das ist ja so eines der ersten Spiele, die ein Next-Gen-Update oder auch eine Next-Gen-Version haben. Und das sieht schon wirklich schön aus, Haut und Reflexion und Raytracing, was damit bei ist. Ich hab's auf meinem neuen Fernseher in 120 Frames mit 4K spielen können. Also krass. Richtig, richtig cool. Hat richtig Spaß gemacht. Und weil ja 8 Stunden für so ein Spiel, ungefähr 8 Stunden, gar nicht mal so lang sind, habe ich danach tatsächlich auch noch den Multiplayer, was ich noch länger nicht gemacht habe, dass ich Online-Multiplayer gespielt habe. Meine letzte Online-Multiplayer-Zeit, wo ich wirklich viel gespielt habe, war Halo 4 auf der 360 und dann noch mal ein bisschen Titanfall 1. Das waren so die 2 letzten Spiele, die ich ein bisschen mehr online, also Halo 4 wirklich viel, aber Titanfall dann noch ein bisschen. Und seitdem halt gar nichts online gespielt habe. Und also Call of Duty Cold War macht online, hat mir auch da wieder richtig, richtig Spaß gemacht. Hat richtig gebockt, hab ganze Abende hier gesessen und eine Call of Duty Runde nach der anderen gespielt. Solche Sachen, die ich eigentlich immer so ein bisschen belächle, wenn andere das machen. Asche auf mein Haupt dafür. Ich hab's jetzt selber gemacht, es hat total Spaß gemacht. Und was ich ganz witzig fand, eine der Multiplayer-Karten, die also im Hauptspiel, um das vorweg, um das nochmal einzuordnen, ist man unter anderem in Ost-Berlin unterwegs, man ist in Amsterdam unterwegs, also man ist schon in Europa unterwegs. Und da hat man auch so ein Feeling dieser Städte, also es ist natürlich jetzt nicht genau, wenn man sich da umguckt, keine Ahnung, da spielen in Holland 1981 tatsächlich sogar, also wirklich ganz frühe 80er, stehen dann so Plastikmülltonnen rum, diese großen Grünen, die wir hier überall haben. Mhm. Und die hatten wir früher einfach nicht. Da hatten wir diese runden schwarzen oder so Metallcontainer. So diese grünen gab es erst später. Und so sind so Kleinigkeiten, wo du denkst, passt nicht so ganz. Aber es gibt eine Multiplayer-Karte, die spielt tatsächlich in Hannover.
Ach krass.
Hannover, West Germany.
Okay. Und was wiedererkannt?
Ja, tierisch. Das ist so eine Waffenfabrik. Ich war so ein bisschen an die alte Conti in Lindenlimmer erinnert. Da ist auch so ein Schornstein, wie dieser Conti-Schornstein, der steht da auch mittendrin. Witzig. Und ja, das ist so eine Waffenfabrik, aber tatsächlich Hannover, man fährt da am Anfang, je nachdem welche Seite man spielt. Man spielt entweder den Warschauer Pakt oder den Westen, die NATO halt. In dem Fall ist es der BND oder, ich habe ehrlich gesagt gerade keine Ahnung, wie der Ostgeheimdienst geheißen hat.
Achso,
keine Ahnung.
Das Stasi?
Nee, das war nicht Stasi, das war irgendwas anderes. Egal. Also egal, ob jetzt NATO oder Warschauer Pakt, man ist dann immer eine der Fraktionen da und bei der Hannover-Karte ist es halt der BND gegen, ne? Und da auf der einen Seite fährt man dann halt mit Schlauchbooten über so einen Fluss und auf der anderen Seite sind so ein paar in Anführungsstrichen deutsche Häuser, das ist typisch deutsch, Fachwerk. Und
berühmten hannoverschen Fachwerkhäuser.
Genau, auf der anderen Seite die Ime, ne? Also das ist ja die Ime da oben.
Ja,
ne?
Ja.
Und auf der anderen Seite fährt man dann halt mit einem Panzer da rein. Also ich meine, wer weiß es nicht, in den 80ern, dass Panzer da in Lindenlimmer regelmäßig rein sind.
Das war das präferierte Fortbewegungsmittel damals in Hannover.
Ja, ich fand das auf jeden Fall ziemlich witzig, als ich das erste Mal gesehen habe, musste davon noch direkt mal Screenshots machen.
Na cool.
Ich musste da auch schon ziemlich drüber lachen. Und ja, und danach, wann war denn das jetzt? Vor 2 Wochen ungefähr, ne? Vor 2 Wochen kam das meist erwartete Spiel des Jahres. Vielleicht, also einige, nicht nur einige, es ist eines der meistgehypten Spiele überhaupt, nämlich Cyberpunk 2077. Und dieses Spiel, also wer sich ein bisschen im Gaming-Bereich beschäftigt, mit dem Gaming-Bereich beschäftigt, der sollte mitbekommen haben, was das für Wellen schlägt. Gerade jetzt die aktuellsten Meldungen sind, dass am 25. bei CD Projekt Red Klage eingereicht wurde von den Aktionären. Das Ding ist richtig krass. Der Marktwert von CD Projekt Red ist um 40% gefallen, also der Aktienwert. Das ist richtig, richtig krass. Und aber das Spiel, ich spiele es ja nun auf der Series X und da läuft es recht gut. Es gibt jetzt mittlerweile den 3. Hotfix. Vor Weihnachten. Viele, viele Probleme, viele Bugs. Ich habe mir echt mal überlegt, ich habe es nicht gemacht, aber ich wollte es mal machen. Ich habe es dann aber im Laufe des Spiels einfach vergessen, jedes Mal ein Foto zu machen, wenn ich irgendeinen lustigen Bug sehe. Solche Sachen wie, keine Ahnung, Leute, die durch die Luft gehen. Nach einer Zwischensequenz schwebte mein Auto plötzlich 3 Meter schräg in der Luft. So total verrückt. Ich habe dann das schwebende Auto dazu genutzt, von so einer Mauer zu springen. Dann habe ich den Fotomodus angemacht und dann habe ich meine Figur in so eine Action-Pose gegeben. Und dann sah es halt aus, als wenn im Hintergrund mein Auto so hochspringt und ich davor rumballere. Heute hatte ich einen Bug.
Es ist kein Bug, es ist ein Feature.
Ja, genau. It's not a bug, it's a feature. Heute, in dem Fall tatsächlich, heute hatte ich einen Bug. Da war ich als Beifahrer in einem Auto angehalten, aus dem Auto gesprungen, Kampf. Ich wurde abgeknallt. Ich habe letzten Speicherpunktladen gemacht. Ich bin direkt vor dem Kampf wieder im Auto, sitze aber nicht auf dem Beifahrersitz, sondern sitze auf dem Fahrersitz im Fahrer drin.
Oh.
Ich habe mich umgeguckt, habe noch die Rasterlocken gesehen, die so runterhingen, habe die Augen von innen gesehen und die Zunge und die Zähne. Es war sehr, sehr strange. Und solche Sachen hast du halt andauernd, immer mal wieder Abstürze. Aber verdammt nochmal, ist dieses Spiel gut. Ich habe da jetzt schon über 50 Stunden drin versenkt und bin in der Main Story noch nicht mal bei 50%.
Boah.
Das ist richtig, richtig gut. Das ist ein richtig gutes Spiel. Die Welt ist richtig geil. Aber trotzdem haben sie es zu früh veröffentlicht. Muss man ganz klar sagen, die hätten das Ding noch, das hätte noch ein halbes Jahr gebraucht. Ich kann es nicht anders sagen. Es gibt so Fehler in diesem Spiel. Ein Bug, ich habe ihn selber nicht gehabt, ich habe nur davon im Internet gelesen. Man kann bei der Charaktererstellung entscheiden, ob man Männchen oder Weibchen sein möchte. Und dann kann man halt auch als Männchen die Größe seines Gemächts einstellen. Naja, und alle NPCs haben halt auch, sind halt auch korrekt ausgestattet. Und es gibt einen Bug, der die Hose halt nicht über dieses, also es sieht halt so aus, als wenn die Leute ihren Hosenstall aufhaben und der Pimmel raushängt die ganze Zeit. Solche Fehler gibt's halt in diesem Spiel und ich habe Leute, die ihr Handy ans Ohr nehmen, das Handy schwebt dann aber noch vor denen oder Zigaretten, die irgendwo in der Luft schweben bleiben und unzählige Fehler dieser Art, unzählige Fehler.
Das ist ja eigenartig, dass sie sich die Zeit genommen haben, eigentlich verdeckte Körperteile einigermaßen zu modellieren, aber
ja,
dann nicht so mit drauf zu achten, wie die Umgebung quasi, die eigentlich die sichtbare sein soll, dass die sich nicht dran anpasst. Schon krass, wo manche Prioritäten liegen, aber auch krass, woran man alles denken muss, wenn man so ein Spiel entwickelt. Also wo überall Fehler auftauchen können.
Ja, das ist total verrückt. Vor allen Dingen, du hast drei Größen, klein, mittel, groß. Und dann hast du noch, ich glaube, das ist beschnitten und unbeschnitten. Also du hast sechs verschiedene Arten.
Was?
Und ja, aber und das, die siehst du aber im ganzen Spiel nie. Also selbst wenn du dich ausziehst im Menü, kannst du das zwar sehen. Aber wenn du dann auf der Straße so rumläufst, hast du immer eine Unterhose an. Ja, Cyberpunk. Aber auch davon ab, fantastisches Spiel, richtig geile Story, coole Charaktere. Es macht richtig, richtig Spaß. Und wenn man es spielen möchte, kann ich nur empfehlen, entweder spielt es auf dem PC, das soll wohl die beste Version sein, obwohl ein Freund von uns, der Jan, Grüße gehen raus, der hat einen ganz fiesen Fehler gehabt. Jedes Mal, wenn er an eine bestimmte Stelle kam, kam ein Ladescreen und dann ist nichts mehr passiert. Alles probiert, er musste komplett neu installieren. Kann eigentlich auch nicht die Lösung sein. Immerhin musste er nicht von vorne anfangen. Der hatte nämlich auch schon 50 Stunden zu dem Zeitpunkt auf dem Counter.
Boah,
ja,
das wäre fies geworden.
Ja, und ansonsten sollte man es halt auf den neuen Konsolen spielen. Also auf der Series X läuft es ziemlich gut. Es gibt zwei Modi. Es gibt einen Performance-Mode und ein Optik-Mode, sage ich mal. Dann ist das Ganze auf 30 Frames gedrosselt, die dann aber konstant sind. Und dafür gibt es ein bisschen mehr Eye-Candy. Und auf der PlayStation 5 gibt es das nicht. Da gibt es nur den Performance-Mode, glaube ich. Das bewegt sich dann so im nicht ganz 60 Frames Bereich, ist aber optisch nicht ganz so hübsch, aber trotzdem auch recht stabil. Also wenn man es spielen will, PC oder die Next-Gen-Konsolen, ansonsten von den alten Konsolen sollte man die Finger lassen. Das ist ja auch der Grund, warum CD Projekt Red jetzt gerade eine Klage am Hals hat, weil die alten Konsolen teilweise auf, also vor allen Dingen die ganz alten, die Vanilla-Konsolen auf 15 Frames runtergehen teilweise. Und das ist dann, Philippe, wie du es eben gerade schon gesagt hast, unspielbar. Mhm. Aber wie gesagt, trotzdem, ich sag's nochmal, tolles Spiel. Ich würde es auf den neuen Konsolen oder dem PC dann trotzdem empfehlen. Und nächstes Jahr irgendwann, vielleicht, hoffentlich, kommt ein Next-Gen-Update, was für die Besitzer der aktuellen Version auch kostenlos ist. Also diejenigen, die dann eine Series X oder auch eine Series S oder eine PS5 haben, werden dann mehr Effekte, Raytracing und so ein Kram in dem Spiel haben. Aber es sieht auch jetzt schon cool aus. Ist ein schönes Spiel. Ja, das waren so meine vergangenen 4 Wochen, sag ich mal. Wenig Retro.
Genau, wollte ich gerade sagen. Viel Gaming, weniger Retro-Gaming.
Ich habe jetzt die letzten Wochen auch immer mal wieder Super Mario gespielt. Ich habe ein paar Tage tatsächlich auch sehr intensiv Super Mario gespielt, aber nicht auf dem Emulator. Ich spiele es auf meinem Super NT. Das wurde mal wieder benutzt mit einer echten Cartridge. Das bedeutet aber auch, dass ich nicht immer speichern kann. Und dann wird es schon manchmal frustig. Und ich wollte es jetzt, seitdem Cyberpunk da ist, auch immer mal wieder weiterspielen. Aber es ist dann doch immer wieder Cyberpunk geworden. Und ich verliere mich einfach immer wieder in diesem Spiel, weil du einfach so viel gucken, machen, erleben kannst. Mhm. Das ist, ja, darum musste da die Retro-Welt jetzt gerade ein bisschen hinten anstehen.
Ja. Ich habe es übrigens auf meinem Emulator auf der Retro-Station gespielt und konnte also speichern und laden, wie ich nur wollte. Habe ich natürlich auch genutzt, dieses Feature.
Hatte da läuft Cyberpunk drauf, krass.
Ja. So eine Retro-Konsole aus der Zukunft.
Boah.
Nee, ich hatte mich entschieden, mehr Spaß haben zu wollen und weniger Frust. Und insofern war es für mich auch so noch schwierig genug, dort diese Spiele durchzuspielen. Und ich finde es auch, also ja, manche finden es ja unverzeihlich, das irgendwie mit Speichern und als Emulator-Umsetzung zu spielen oder durchzuspielen. Mir ist das ehrlich gesagt immer völlig egal. Für mich steht da der Spaß im Vordergrund und ich habe keine Lust, mich da frusten zu lassen. Und wenn das bedeutet, dass ich da speichern und laden sehr inflationär benutze, dann ist das halt so.
Das sind wir nicht unbedingt die Pixel-Perfect-Puristen, die die 80er und PPP. 90er genau perfekt nachstellen müssen. Also ich meine, dann müsste ich ja Dioxineier dazu zum Frühstück essen, wenn ich auf dem Super Nintendo, auf dem vergilbten Super Nintendo Super Mario nachspielen wollen würde. Ja, das waren andere Umstände. Die Studios hatten andere Mittel. Wir hatten andere Zeiten. Da ist es legitim, also meiner Meinung nach legitim, sich den Spaß zu erhalten.
Ich war auch ganz froh, dass ich kein Kabel an meinem Controller hatte. Also auch das ist durchaus eine Verbesserung heutzutage. Ich habe übrigens zu Weihnachten oder beziehungsweise um die Weihnachtstage herum natürlich meiner Tradition gefrönt und ein bisschen James Bond noch gespielt. Fällt mir gerade noch ein.
Oh ja, stimmt, das wollte ich dich fragen.
Genau, James Bond 2 habe ich weitergespielt. Ich habe mir so angewöhnt, über die letzten 2 Jahre das über die Feiertage immer mal wieder auszupacken. Und tatsächlich auch dann, ja, wenn es dann so an Silvester geht, irgendwie das Ganze auch wieder zu lassen. Und ich speichere dann immer ab und spiele dann tatsächlich ein Jahr später wieder an der Stelle weiter. Hab's dann so 2, 3 Level weiter geschafft dieses Jahr. Mal gucken, vielleicht kriege ich es im nächsten Jahr dann durchgespielt.
Also ich wollte nämlich gerade fragen, dann hast du es wohl nicht durch.
Nee,
also,
ja. Nee, habe ich nicht. Das ist auch wirklich ein unfassbar riesiges Spiel mit riesigen Maps und ja, also ich weiß gar nicht so aus dem Kopf gerade, wie viele Welten bzw. Level es dort gibt, aber das ist schon sehr, 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 sehr groß. Und von daher kann es vielleicht noch ein bisschen dauern, aber so die Hälfte habe ich sicherlich durch.
Also in meinem Kopf habe ich das schon mal durchgespielt.
Ich habe es mal durchgespielt, tatsächlich. Back in the days habe ich mal in meinem, also ich wusste es auch nicht mehr, ich habe es mal in einem Tagebucheintrag von mir gelesen, da habe ich das vermerkt, da habe ich so einen Quatsch reingeschrieben, da stand, ich habe anscheinend James Bond 2 durchgespielt. Dann war das wohl so.
Oder du wolltest dein zukünftiges Ich belügen, weil du dachtest, du gehst das sowieso.
Ja, beeindrucken. Könnte auch sein.
Damals hat man noch mit sowas beeindruckt. Ja. Nicht, ich habe die Schönste auf der Schule abgeschleppt und eine 1 geschrieben und außerdem habe ich den Schoolyard-Bully verprügelt. Nee, ich habe James
Bond 2. Nein, ich habe James Bond 2 durchgespielt.
Ja.
Habt ihr ein bisschen Weihnachtsfilme geschaut zwischendurch?
Ja, tatsächlich.
Das Übliche?
Ja, im Großen und Ganzen tatsächlich das Übliche. Also von Stirb langsam, 11, Kevin 2 tatsächlich erst heute.
Okay.
Die Griswolds haben wir an Heiligabend geguckt. Leider nur meine Freundin und ich. Das Rudelgucken musste dieses Jahr wegen Corona ja leider ausfallen. Nächstes Jahr hoffentlich wieder. Und was habe ich noch geguckt? Was habe ich denn noch geguckt? Die Alf-Weihnachtsfolge habe ich geguckt.
Und dazu ein kleiner Eggnog.
Ja, genau. Mit viel Brandy.
Doch lieber mit viel Brandy. Ach ja.
Was haben wir nochmal geguckt? Ach, Gremlins haben wir geguckt.
Ja, Teil 1, richtig, ja.
Genau, das war das einzige Mal jetzt im ganzen Dezember, glaube ich, dass ich andere Leute gesehen habe.
Ich fand den übrigens rückblickend echt ganz cool, muss ich sagen.
Ja, der ist ja auch cool. Der, super. Der ist ja also auch ein cooler Film.
Ein sehr, sehr atmosphärischer, bisschen alberner natürlich und in die Jahre gekommener Film. So, finde ich sehr, sehr gut. Hat mir gut gefallen. Passt sehr gut zu Weihnachten. Bisschen trashy, aber hey.
Habe ich sonst noch irgendwas Weihnachtliches geguckt? Ja, irgendwie haben wir auch noch E.T. Und täglich grüßt das Murmeltier geguckt. Ist jetzt nicht super weihnachtlich, aber passt trotzdem irgendwie ganz gut in die Zeit.
Ja.
Ich glaube, das war's schon.
Naja, was heißt schon?
Waren ja so einige.
Ja, wir haben relativ, jetzt, wir haben jetzt mal uns mal wieder relativ viel Zeit genommen, um ein paar Filme zu gucken.
Ja, cool.
Und bei euch?
Ich bin relativ schnell durch mit dem, was ich geguckt habe. War die der Weihnachtself, ne? Wissen wir ja.
Ach, stimmt. Ja. Stimmt, den haben wir ja auch zusammen geguckt.
Genau.
Also auch nicht im Rudel.
Nee, nicht im Rudel.
Aber immerhin in der Viererkombo.
Ja, so irgendwie komisch, ganz, ganz eigenartig. Andere Nasen im selben Raum wie man selbst und
ja,
nicht
ja,
die,
ja.
Die man sonst auch jeden Tag sieht. Das ist ein völlig abgefahrenes Gefühl. Sehr, sehr seltsam.
Immerhin waren wir mit Abstand und haben regelmäßig gelüftet. Also nicht ganz unverantwortungslos.
Nee, also insgesamt haben wir ja auch drumherum auf alles Mögliche geachtet. Da haben wir auch vorher wochenlang Leute nicht gesehen, hinterher wochenlang Leute nicht gesehen. Das passte schon. Ja, da musste ich sehr die Spaghetti feiern mit Ahornsirup. Und was war da noch alles drin? Oh Gott, ich krieg's nicht zusammen. Das war beeindruckend. Ich spiele immer noch mit dem Gedanken, das nachzukochen.
Wo ist der Ahornsirup? Ach, den habe ich wohl. Das sind Spaghetti.
Ja.
Ach, ich habe hier schon.
Und dann.
Du magst wohl Zucker. Ist da Zucker drin? Ja. Dann ja. Ah, das ist so ein guter Film.
Herzlichen Glückwunsch, ihr habt den besten Kaffee der Welt.
Ja, meine Lieblingsszene, tatsächlich. Ihr habt es geschafft.
Ich freue mich so für euch.
Super.
Dann tatsächlich Liebe beim Geschenke einpacken. Auch ein
Very Romantic.
Sehr, sehr schöner Film. Sehr kitschig, aber auch sehr abwechslungsreich. Der war mir gar nicht so präsent vorher. Den habe ich dieses Jahr erst so richtig, richtig wahrgenommen. Und der hat ganz charmante Geschichten.
Das ist so sehr eine so eine Hugh Grant-Klamotte, ne?
Nicht nur.
Nee. Hugh Grant spielt ja nur eine der vielen Rollen. Also da spielen ja, Gott, wer spielt da mit? Ich glaube, auch selbst Claudia Schiffer, ne, spielt auch mit. Mhm. Claudia Schiffer, Liam Neeson,
Mr. Bean.
Alan Rickman.
Stimmt, Alan Rickman.
Der
ist so unverwechselbar.
Hast du gar nicht erkannt, wenn er nicht aus dem Nakatomi Plaza geschmissen wird, ne?
Das Krasse ist, wir haben, also habe ich das gerade schon erzählt, wir haben dabei Geschenke eingepackt die ganze Zeit und zwischendurch habe ich eben aufs Paket geguckt und habe mit dem Papier gekämpft und konnte gar nicht auf den Bildschirm gucken und es lief im Original und das war so krass, der hat eine halbe Sekunde gesprochen und ich dachte, was, wo ist Hans Gruber? Weil das ist so krass, wie man Alan Rickman mega durchhört, der hat so eine prägnante Sprechweise.
Ja.
Da, ja, Colin Firth, Heike Mackert, hier der eine
Bill Nighy.
Wie nochmal?
Bill Nighy, der alte Rocker.
Ah ja, stimmt, genau. Der war auch dabei. Und der Typ, der immer aussieht, als sei er 15. Der auch in Maze Runner mitgespielt hat. Der kleine Junge, der von Liam Neeson, der Junge.
Der mit den Segelohren.
Ja, genau. Also.
Ich habe keine Ahnung, wie der heißt.
Super viele Geschichten, die da ineinander verwoben sind. So Pulp Fiction-artig.
Keira Knightley.
Episoden. Keira Knightley, klar. Und Andrew Lincoln.
Ja, Rick Grimes aus The Walking Dead.
Der Typ kann auch mal Shirts anhaben, die unter den Achseln nicht tiefbraun sind. Wow.
Ja. Und den habe ich, glaube ich, sogar im Kino gesehen damals vor Ewigkeiten. Und ich finde, ja, das ist schon ganz schön, also teilweise ganz schön kitschig, aber ich finde, da hat jeder, kann sich so seine Geschichten daraus nehmen. Da hat jede Geschichte es gibt ein paar sehr kitschige Geschichten, aber auch ein paar lustige Geschichten und die Geschichte, wie der Engländer nach Amerika fährt, weil die Chicks da halt geiler sind. Das ist halt so abgefahren. Ich weiß noch, wie ich den Film gesehen habe und er da in dieser Bar geht und sind sie zu dritt, zwei oder drei?
Eine Mädels. Sitzt an der Bar, die andere steht an der Jukebox, dann kommt die dritte rein. Und dann beschließen die drei, dass er bei ihnen und übernachten soll. Und dann sagen sie, du kennst ja noch gar nicht unsere vierte. Das ist die sexy von uns. Also die gut aussehende von uns.
Ja, aber wohlgemerkt, Alicia Cuthbert war doch eine von denen, ne? Aus 24, die Tochter. Und ich weiß gar nicht, wer da noch dabei sind. Auf jeden Fall, aber die Heizung ist bei uns ausgefallen und wir haben nur ein Bett.
Wir haben so wenig Geld, dass wir auch keine Schlafanzüge haben.
Ja, genau. Und ich habe das damals gesehen und ich habe zu 100% gedacht, dass der gerade träumt. Ich habe das nicht für voll genommen.
Weil es so abwegig ist.
Ja. Weil so die ganzen restlichen Geschichten sind ja alle relativ geerdet. Mhm. Und die ist halt so, das ist so Fantasie, also so richtig Fantasie. Mhm. So Jungsfantasie.
Total. 100%. Da hat man eine Geschichte, in der eine Frau einfach nicht loslassen kann, weil sie einen Bruder in der Psychiatrie hat, in der geschlossenen. Und
ach ja, stimmt, die gibt's ja auch noch, die Story.
Ja, die freut sich eigentlich tierisch, dass sie mal jemanden kennenlernt. Und da gibt's diese eine legendäre Szene, wo sie im Flur der Wohnung, an der Eingangstür, einmal kurz um die Ecke geht, um sich ganz still, aber tierisch einen abzufreuen, dass er tatsächlich die Nacht über da bleiben möchte und dann geht sie wieder zurück. Und dann kommen aber die Anrufe vom Bruder aus der Psychiatrie und es ist so schwer und so geerdet und irgendwie geht's dann so psychologisch in die Tiefe und wie geht man damit um und ist das eine Bürde oder macht man das gerne? Und dann kommt die Geschichte dazwischen mit vier Mädels, die zu wenig Geld für Schlafanzüge haben und auf Briten stehen. Es ist ja ein bisschen ein Stilmix, das kommt hin.
Ja, genau, das meine ich. Also da kann jeder hier sich halt seine, auch ein Kerl kann sich da seine lustige Geschichte raussuchen und sagen, oh cool, die wird jetzt weitererzählt, dann gucke ich jetzt die. Das ist ja so immer, dann jede Geschichte wird ja irgendwie ein bisschen weitererzählt. Und am Ende sehen sich ja, glaube ich, fast alle auf dem Flughafen, ne? Mhm.
Genau, ja.
Ja, genau. Ja, der war nett. Das war ein ganz netter Film.
Den kann man öfter mal gucken. Zieht sich vielleicht an manchen Stellen, aber das ist okay. Das ist schnell überstanden. Und die Weihnachtsfolge von Community, die lief auch letztens.
Oh, cool.
Aus der ersten Staffel. Ja. Nicht die animierte Puppenfolge aus einer späteren Staffel.
Oh ja, die ist auch verrückt. Die ist auch geil.
Ja, sondern eine der früheren. Das war so meine Weihnachtsmedienkonsum-Aufzählung. Ich glaube, da war wirklich nicht mehr dabei. Mal abgesehen von den ganzen spanischen Sendungen, die dann so über Weihnachten laufen. Mhm.
Feliz Navidad und so.
Genau. Das öffentlich-rechtliche spanische Fernsehen hat seit 30 Jahren die Tradition, dass deren Moderatoren immer so ein paar Musical-Nummern einstudieren und dann wird dann eine Show draus gemacht und die wird an Weihnachten gezeigt. Und dann hat man so im übertragenen Sinne ein Jan Hofer oder so und eine Maischberger, die dann aus Cats irgendwas vorsingen oder wie auch immer.
Könnte ich mir
nur
auch
eben umgetextet vorstellen. Umgetextet auf Weihnachten oder so.
Ja.
Ja. Tobi, seit 30 Jahren, das müsste doch genau dein Ding sein. Also wenn das nicht ewig gestern ist.
Ja, wie gesagt, ich kann mir das ja auch gut vorstellen. Schön den Klöppel und die Gause. Und Klaus Kleber noch dabei.
Ja. Ah, Klaus Kleber, der so tut, als wenn er Peter Klöppel wäre.
Genau. Peter Klöppel, das Musical. In der Hauptrolle Klaus Kleber.
Und ganz am Ende kommt dann noch der, wie hieß er noch? Heiner Bremer um die Ecke oder so. Naja. Okay, cool.
Ja, schön. Und Tobi, was hast du so geschaut?
Eigentlich auch recht klassisch bei mir. Chris Watts, Kevin, die Gremlins haben wir zusammengeschaut und die Weihnachtsfolge von Alf natürlich habe ich mir angesehen.
Ich habe den Baum geschlachtet.
Und dazu ein kleiner Eggnog. Und ich glaube, achso, Kevin Teil 2, ja gut, muss man der Vollständigkeit auch erwähnen. Ich glaube, das war es im Großen und Ganzen. Den Polarexpress habe ich mir ein bisschen vor Weihnachten mit den Kindern mal angeschaut.
Der ist gar nicht mal so gut.
Und, kannst du den gucken?
Nee, nicht mehr, ehrlich gesagt. Also, ja, das ist so ein bisschen wie diese ersten 3D-Filme, so ein bisschen wie die ersten 3D-Spiele, ne? Also die, man weiß, wie es heute in besser geht und, ja, nee. Also, ganz nett irgendwie, paar Passagen, die so ganz nett aussehen, aber zum Großen und Ganzen diese komischen toten Motion gecapturten Figuren, diese toten Gesichter, nee,
das ja, die sind so cringy.
Ja. Nee, das macht nicht so richtig Spaß.
Und die Story ist auch etwas zäh, oder?
Ja, es zieht sich ein bisschen, das stimmt.
Ja. Der Zug fährt Richtung Norden. Und dann gibt's ein Problem und dann beseitigt man das Problem. Dann fährt der Zug Richtung Norden und dann gibt's ein Problem und dann beseitigt man dann das Problem und dann fährt der Zug Richtung und so weiter und so fort. Genau. Irgendwie ist das, was bei mir hängen geblieben ist.
Ja, so ähnlich ist es auch. Dann rennen sie dann auch auf diesem Zugdach rum im Schneesturm mit diesem Landstreicher da, der da irgendwie plötzlich rumsitzt im Schnee. Also ja, ich glaube, ich muss ihn nicht noch ein weiteres Mal sehen und werde ihn nicht in meine Tradition der Weihnachtsfilme mit reinnehmen. Und ich habe jetzt angefangen, stimmt, ich habe jetzt kurz nach Weihnachten angefangen, mir mal so ein paar alte Edgar Wallace Filme anzugucken. Das war auch ziemlich cool.
Ah, cool.
Jetzt nicht so richtig weihnachtlich, aber macht auf jeden Fall Bock zu gucken. Also so schön 60er Feeling und ich habe die in meiner Kindheit gerne schon geschaut.
Bei Oma,
genau.
In Bad Harzburg.
Richtig. Und kenne das so auch so fragmentarisch so. Ich weiß da jetzt auch gar nicht so unbedingt mal, welcher Film, welche Szene und welcher Kommissar und überhaupt das so kreuz und quer damals geguckt, glaube ich. Und das macht dann Spaß, das heutzutage dann mal so in Gänze sich anzusehen. Und ja, so von dem einzigen Anspruch, den sie ja hatten, glaube ich, schon ernstzunehmende, zumindest Krimis zu sein, mit ein bisschen Spannung und Grusel, aber auch immer mit ein bisschen Humor dabei, ist das heutzutage wirklich, ja, so ein bisschen niedlich, kann man schon fast sagen. Aber ja, macht auf jeden Fall Spaß zu gucken. So gerade so dieser Umstand, dass sie dort irgendwie in Deutschland drehen und vorgaukeln, in England zu sein und dann auch diese alten deutschen Schauspieler, die dann so versuchen, teilweise englische Namen auszusprechen, das ist schon ganz, ganz niedlich, ja.
Da habe ich noch zwei. Nochmal zum Thema Polarexpress, ist mir gerade nur eingefallen, wir haben zufälligerweise jetzt in der Vorweihnachtszeit die koreanisch-französische Adaptation davon mit Chris Evans geguckt. Die war nicht ganz so stimmungsvoll.
Snowpiercer.
Ja, genau. Ja.
Sehr schön.
Der Film ist
der bessere Film, würde ich sagen.
Es ist eindeutig der bessere Film. Aber er bringt einen nicht wirklich in Weihnachtsstimmung. Also wer was für den langen Januar braucht, und aber einen festen Magen und ein gutes Gemüt hat, was vieles verkraftet, den Film kann man empfehlen, aber es ist nichts, um gut drauf zu kommen. Was wolltest du sagen, Markus?
Tobi, ja, genau. Ich habe zwei Fragen eine Anmerkung und eine Frage. Ja. Die Anmerkung, ich erinnere mich da, wie wir mal einen Jerry Cotton-Film vor einiger Zeit, das ist noch gar nicht lange her, da haben wir ein oder zwei Jerry Cotton-Filme hier bei mir geguckt.
Ja, richtig.
Und da war das nämlich auch so, der spielt ja noch in New York.
Ja.
Ne? Und wie George Nader als Jerry Cotton auf so einer Baustelle rumrennt, und als Kind ist mir das ja nicht aufgefallen, aber dir ist dann aufgefallen, wie im Hintergrund ein Hoch-Tief-Schild stand.
Ja, stimmt. Also vielleicht sind die auch voll international, wer weiß. Aber ja, ich
vielleicht,
das war irgendwie eher in Karlsruhe gedreht oder in, keine Ahnung, Detmold oder so.
Heilbronn.
Ja.
Da musste ich gerade dran denken, als du es erzählt hast. Und das Zweite, ich weiß ja nicht, wie viele du jetzt schon gesehen hast, aber Fuchsberger oder Drache?
Wenn du mich so fragst, ich habe zwei übrigens erst geguckt, wenn du mich so fragst, Fuchsberger als Kommissar, glaube ich.
Okay.
Ja, doch schon.
Okay.
Also ich habe jetzt geschaut, der Hund von Blackwood Castle und der Gorilla von Soho, also zwei späte Wallace-Filme in Farbe gedreht. Und da ist bei ersterem, also bei dem Hund von Blackwood Castle, ist Heinz Drache dabei, allerdings als Bösewicht in dem Fall.
Oh.
Und nicht als Kommissar. Und genau, Blackie ist in keinem der beiden bisher dabei gewesen. Aber ich werde noch ein bisschen weiter gucken. Auf Netflix gibt's die nämlich alle. Oder einige zumindest.
Okay, cool.
Aber in beiden Filmen war Horst Tappert dabei. Okay, Derek. Auch einmal als Bösewicht und einmal als Ermittler.
Horst Tappert hat auch in einem Jerry Cotton-Film mal einen Bösewicht gespielt, glaube ich.
Tatsächlich.
Ja, ich glaube schon. In einem der war aber noch schwarz-weiß. Ja. Keine Ahnung mehr, welcher das war.
Eine echte Nummer gewesen damals.
Wie hieß der nochmal mit dem Nitroglycerin?
Oh Gott, um 0 Uhr schnappt die Falle zu oder so?
Es könnte sein, dass der das war. Oh, ich weiß es nicht mehr. Oh, die hat die auch Bock, mal die haben wir wieder
schon
alle
witzig
zu sehen.
Da ich habe gestern den Gorilla von Soho geguckt und da sind halt alle dabei. Ne? Da war dann irgendwie Horst Tappert und Uwe Friedrichsen und Uschi Glas und wie sie alle heißen. Das ist dann schon ganz witzig, diese ganzen alten Gesichter mal wieder zu sehen, die dann natürlich alle englische Namen haben.
Na klar.
Das...
Aschi Glass.
Aschi Uski. Das macht schon Spaß. Also das kann man sich gut mal anschauen. Ist auf jeden Fall unterhaltsam und ganz niedlich, wie gesagt.
Ja, Tobi, du zeigst wieder, dass du ja die Ewiggestrige bist.
So ist es. Einer muss ja hier irgendwie ein bisschen Kontra geben gegen euren komischen, neumodischen Gaming-Krempel.
Ja. Aber mir ist auch noch was eingefallen. Die Peanuts haben wir noch geguckt.
Oh.
Das ist mir noch eingefallen. Das ist zwar kein richtiger Weihnachtsfilm, aber das war der erste Film, den ich mit meiner Freundin damals im Kino gesehen habe, und seitdem gucken wir den immer um die Weihnachtszeit.
Naja, cool.
Super. Der ist ja auch schon ziemlich in the mood.
Ja, doch, stimmt schon. Also bis auf das Ende, der Großteil spielt ja im Winter zumindest. Also es ist viel Schnee in dem Film. Und gestern haben wir uns dann das Weihnachtsspecial, das war der erste Fernsehfilm der Peanuts, von 62, glaube ich, angeguckt, wo Charlie Brown zu Weihnachten eher depressiv als fröhlich ist und versucht herauszufinden, was der wahre Zweck, what is Christmas all about, sagt er immer. Und den haben wir uns auch angeguckt und das war schon cool. Also wir haben auch einen Peanuts-Weihnachtsbaum, es passte ganz gut. Also wir haben viele Peanuts-Figuren dieses Jahr am Weihnachtsbaum.
Cool.
Ja, genau. Gut, dann
haben wir die Retrospektive eigentlich gut abgedeckt, ne?
Eine Sache würde ich gerne noch wissen.
Ja.
Im vergangenen Jahr hattet ihr irgendein bestimmtes Ereignis, was mit Retro-Gaming zu tun hat, oder ein bestimmtes Produkt, was erschienen ist, oder vielleicht auch einfach nur einen tollen Kauf. Irgendwas, wo ihr sagt, okay, das war so letztes Jahr, im vergangenen Jahr mein Retro-Gaming-Moment. Und ich weiß, wenn man solche Rückblicke macht, dann fallen am meisten nur die letzten 2 Monate ein und das eine große Ding, was im Sommer passiert ist, ist egal, sagt, was euch einfällt. Tobi, fang an.
Puh, jetzt muss ich mal ganz kurz so überschlagen. Da gab es, also an Käufen gab es so die ein oder andere, das ein oder andere Spiel, aber das war jetzt so, ja. Ich glaube, wenn du mich so fragst, liegt das noch gar nicht so lange zurück. Ich hatte jetzt mir zu Weihnachten selber geschenkt, das GPI Case von Retroflag.
Mhm.
Also diesen kleinen, ja, und dieses kleine Gameboy-Gehäuse für ein Raspberry Pi Zero, mit dem man dann unterwegs auch endlich mal vernünftig Retro zocken kann. Genau, das habe ich mir selber zu Weihnachten gewünscht und gekauft und kurz vor Weihnachten zusammengebaut. Und das funktioniert ziemlich gut, da bin ich sehr, sehr angetan von. Und ja, also wenn es da irgendwas gibt, dann vielleicht, ja, vielleicht wäre es das.
Ja, das ist echt ein schönes Gerät. Ich habe das ja auch. Ich habe mir das damals für den Flug nach Amerika gekauft, unter anderem. Also, na, eigentlich wollte ich es auch so haben, aber das war eine ganz gute Ausrede, das zu kaufen, so zwischendurch mal. Und das ist echt ein schönes Gerät. Ja. Also, muss ich sagen, sieht aus wie ein Gameboy, hat so eine Haptik wie ein Gameboy, ist ein bisschen kleiner als ein originaler Gameboy, aber so bis alles, was 16-Bit funktioniert, da alles super drauf.
Ja, total. Also, da war ich auch wirklich überrascht, wie gut das funktioniert. Also, vielleicht muss ich es einmal ganz kurz noch erklären, für diejenigen, die es nicht kennen. Also, dieses Case ist im Prinzip nur ein Bildschirm und ein Lautsprecher in einem Gameboy-Gehäuse, wenn man so will, mit 4 Knöpfen anstatt den bekannten 2. Beziehungsweise eigentlich in Wahrheit sind 6 Knöpfe. Du hast hinten auch noch 2 so Schultertasten verbaut.
Die sind total schön da reingebaut.
Ja, ein bisschen zu weit unten, finde ich, aber.
Ja, das kann sein, aber sie sind schön, also sie sind ja da so schön in das Design eingebettet. Ja,
und genau, also das ist das GPI Case. Und wenn man das dann wirklich benutzen will, muss man sich eben noch so eine kleine Raspberry Pi Platine dazu kaufen, also den Zero, die kleine, die ganz kleine, dazu kaufen und dort reinschrauben. Das ist aber im Handumdrehen erledigt. Und genau, da würde man sich dann auch die Wireless LAN Variante von kaufen, kostet irgendwie 10, 15 Euro oder so. Und dann hat man die da schnell reingeschraubt und wenn man alles richtig gemacht hat und sich dann da eben irgendwie einen RetroPie oder Recalbox oder so draufgezogen hat, kann man da in relativ kurzer Zeit und mit relativ wenig Aufwand bei geringem oder nicht vorhandenem Fachwissen, wie bei mir, tatsächlich so eine ganz nette, tragbare Retrobox zusammenbauen, die echt hübsch aussieht. Also genau, das Ding ist ein bisschen kleiner als ein Gameboy, dafür ist das Display eben dafür ein bisschen größer. Und finde ich auch echt gut. Also das sieht wirklich gut aus. Das ist richtig schön hell und Farben und so. Das sieht super aus. Und ja klar, diese ganzen Spiele in der Größe auf so einem Display sieht natürlich auch echt knackig aus. So. Das,
ja, stimmt. Ich habe damals im Flieger Shinobi, Revenge of Shinobi gespielt. Das hat super funktioniert.
Ja, muss ich auch sagen. Da war ich wirklich überrascht. Also funktioniert natürlich nicht alles. Also die Spiele sind ja dann nach wie vor nicht gemacht für so kleine Auflösungen. Die sind ja nicht, leider nicht responsiv. Aber solange das nicht zu fummelig ist, also ich sag mal, Lemmings oder sowas macht nur bedingt Spaß. Ich habe es ausprobiert, ich weiß, wovon ich rede. Aber so gerade so Plattformer und Beat'em-ups und Prügler und Schmaps und sowas, das ist schon cool, das macht schon Spaß. Und genau, wie du gesagt hast, ich habe jetzt irgendwie so hauptsächlich, klar, Master System und NES sowieso, aber Genesis und Super Nintendo drauf gespielt und das funktioniert total gut. Also da habe ich bisher kein Lagging und keine Ruckler und keine Fehler oder irgendwas feststellen können. Das sieht sehr, sehr gut aus. Und, ach ja, ich habe C64-Spiele habe ich auch mal draufgezogen. Das habe ich überhaupt zum allerersten Mal gemacht auf so einer Emulator-Konsole. Und das hat auch ganz gut funktioniert. Da war ich übrigens auch ganz überrascht, das wusste ich mich noch nicht. Ich habe gestern dort mir zwei Spiele draufgezogen und wurde dann gleich kurz nach dem Laden empfangen mit der Aufforderung, ich solle doch bitte die F3-Taste drücken zum Starten des Spiels. Die schwierig ist erstmal. Und bin dann zufällig mehr oder weniger drauf gekommen, irgendwie diese Schultertasten zu bedienen. Und siehe da, da wird ein kleines Keyboard eingeblendet, wo man dann eben die entsprechenden Tasten drücken kann. Und dann konnte ich auch Gott sei Dank mein geliebtes Bruce Lee starten. Und ja, das war cool.
Ja, cool.
Genau. Wie sah es bei euch aus dieses Jahr? Gibt's da was?
Philippe?
Bei mir gibt's gar nicht so wirklich irgendwas Herausragendes oder was wirklich doll hängen geblieben wäre. Es war viel in die Breite erforscht, was es alles so an Emulations- und Steuerungsmöglichkeiten gibt. Wenn überhaupt, dann würde ich viel eher an dem Podcast festmachen, was wir hier zusammen gemacht haben, was mir da so hängen geblieben ist. Aber das hatten wir schon in der vorigen Folge oder in einer der vorigen Folgen. Höchstens dann, wenn es um irgendwelche seltsamen, außergewöhnlichen Aufgaben oder Feinheiten oder Herausforderungen ging. Also sowas wie die eine Aufnahme vom Diktiergerät von der Fußballfolge oder so, als da was super Eigenartiges gelaufen ist. Das ist ja auch in gewisser Weise Retro. Also irgendwelche Steinalt-Tonbänder in seltsamen Formaten irgendwie nochmal zu bearbeiten, so dass man da den Sound nochmal ein bisschen retten kann, hatte was Restauratives, nahezu Archäologisches.
Das stimmt.
Paläontologisches. Das ist ein bisschen hängen geblieben und
so alt sind wir jetzt auch noch nicht.
Nee, das nicht.
Versteinert sind Tobi und ich noch nicht.
Kurz davor.
Aber die Kassetten, also wenn man sich manche CDs anschaut, dann ist mit denen heutzutage nichts mehr. Die taugen ja nicht mehr. Und bei Kassetten weiß ich gar nicht, wie es denen so heutzutage geht. Da haben bestimmt auch schon irgendwelche chemischen Reaktionen eingesetzt.
Ja, das Magnetfeld der Erde.
Ja, genau. Meine Schwester erzählte mir neulich, dass die, also die hat noch, oder anders, meine Schwester besitzt unsere ehemals gemeinsame, große, umfangreiche 3-Fragezeichen-Kassettensammlung, die hat sie irgendwie mit übernommen und sie erzählte mir neulich, dass man die auch nicht mehr so richtig hören kann, weil die Bänder irgendwie nicht mehr, also die haben irgendwie an Spannung verloren und ja.
Jetzt leiern die.
Naja gut, man kennt die Geschichten ja auch, klar, dann ist es nicht mehr so spannend.
Das hätte ich ja auch gerne gesagt, schade, da bin ich nicht drauf gekommen. Also irgendwie, ja, scheint da auch irgendwas verloren gegangen zu sein, also das
müsste ich aber mal ausprobieren. Ich habe ja noch meine alten Masters-Kassetten.
Ja.
Also wirklich die ganz alten.
Ja, vielleicht liegt es auch am Abspielgerät, kann auch durchaus sein. Ne? Also ich habe das aber auch schon vor 10, 15 Jahren erlebt, wenn ich Kassetten gehört habe, dass dann irgendwie die Kassettenrekorder Bänder gefressen haben. Ich glaube, das lag dann tatsächlich auch daran, dass die Spannung nicht mehr so da war, dass sie dann einfach in die Mechanik da reingezogen worden sind. Aber ja, wenn man dann hochwertigeres Tape-Deck hat, vielleicht klappt das ja noch.
Das wird auch noch eine Suche, heutzutage ein hochwertiges Tape-Deck zu finden.
Ja. Kriegt man nicht mehr ganz. Also ich weiß nicht, ob meins hochwertig ist, aber ich habe noch eins. Ich habe noch ein richtiges Tape-Deck.
Cool. Krass. Gut, ich habe nicht mal ein richtiges CD-Laufwerk irgendwo hier in der Wohnung, außer in der PlayStation.
Doch, ich habe tatsächlich noch einen richtigen CD-Player auch. Meine alte Anlage ist noch vollständig, also meine Bausteinanlage von Kenwood. Ist jetzt nichts super Tolles, aber alles noch da. CD-Player funktioniert auch noch. Letztes Jahr auf jeden Fall noch benutzt.
Tut's halt auf jeden Fall.
DVD-Player habe ich noch, da kann man die auch reinpacken. Aber so, auch so am Computer, ich habe seit Jahren kein CD-Laufwerk oder sowas. Besitze ich gar nicht.
Doch, meiner hat eins. Meiner hat einen Blu-ray-Brenner. Nicht, dass ich schon mal eine Blu-ray gebrannt hätte, aber ich könnte es, wenn ich wollte.
Sehr gut. Also falls ich mal in die Verlegenheit kommen sollte, weiß ich ja, wo ich mich melden kann.
Genau.
Perfekt. Wie ist bei dir, Markus? Gab's da was?
Also ich habe natürlich so ein paar Retro-Momente. Also Philippe hat jetzt natürlich schon wieder die Messlatte total hochgelegt, indem er wieder darüber schwadroniert hat, dass es der Podcast ist. Und ich finde es natürlich auch irgendwie total süß, dass er gerade unserer Band als seinen Retro-Moment ansieht. Ist ja irgendwie total nett. Ich würde, also ich hoffe, dass mein Retro-Moment dieses Jahr noch kommt. Denn dieses Jahr ist das, ich bin ja ein großer Neo Geo-Fan. Und dieses Jahr ist, und nein, ich bin nicht nur ein Neo Geo-Fan, ich bin auch ein großer Arcade-Fan. Und weder das eine noch das andere hatte ich. Wir hatten in Deutschland oder haben ja bis heute, gut, mittlerweile ist das ja eh tot, aber wir hatten ja nie eine Arcade-Kultur in Deutschland. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal gesagt. Und wir hatten, das Neo Geo gab es hier zwar, aber das war einfach unerschwinglich. Das war einfach nicht zu bezahlen. Meine Eltern hätten mir, keine Ahnung, wie viel Vögel die mir gezeigt hätten, hätte ich denen gesagt, ich will eine, was hat das damals gekostet, 600, 700 Mark Konsole, wo ein Spiel 250 bis 500 Mark kostet. Also das war einfach so weit weg von dem, was ich jemals hätte haben können. Aber ich wollte es immer haben und ich wollte immer Arcades haben. Also und ich habe irgendwann dieses Jahr halt mitbekommen, dass ein MVSX kommt. Ich kenne, also das ist ein dreiviertel großer Arcade-Automat, den man sich zu Hause hinstellen kann. Es gibt seit ein paar Jahren, gibt es von der Firma Arcade One-Up, gibt es Automaten und da sind, die sind sehr themenbezogen. Da gibt es einen Turtles-Automat, da sind die die zwei Turtles-Spiele drauf. Es gibt einen NBA Jam-Automat. Es gibt einen Automaten von Golden Axe, wo noch ein paar andere Sega-Spiele drauf sind. Es gibt einen Street Fighter-Automat, wo die drei verschiedene Street Fighter 2-Teile drauf sind. Also das ist immer sehr themenbezogen, immer so drei, vier Spiele. Und das fand ich immer cool und so einen wollte ich immer haben. Die sind aber auch sehr teuer und für drei Spiele 500 Euro zu bezahlen, fand ich halt ganz schön krass. Auch wenn du einen Automaten dabei hast. Und Neo Geo, SNK, wie heißt die Firma nochmal? Unico, glaube ich. Die haben halt Mitte des Jahres das MVSX angekündigt. Und das ist auch so ein Dreiviertel-Scale-Automat, der 50 Spiele drauf haben wird. 50 Neo Geo Spiele in so einer handlichen Arcade. Und den habe ich mir tatsächlich als letzte große Weihnachtsanschaffung diesen Dezember noch gegönnt. Und ich hoffe irgendwie, dass der noch diesen Monat kommt. Also die letzten paar Tage jetzt hier.
Cool.
Da habe ich total Bock drauf. Den werde ich hier schön in meine Man Cave stellen. Und da werde ich da ein bisschen dran zocken. Dann werde ich hier so ein bisschen Arcade-Feeling drin haben. Da habe ich halt total Bock drauf. Diese Clicky-Sticks, da stehe ich halt tierisch drauf. Das macht halt echt Spaß, mit sowas zu spielen. Retro-Games, Neo Geo auf so einem Automaten-Layout. Das ist so mein Ding, wo ich mich richtig, richtig drauf freue.
Na cool.
Das war so mein Moment, das zu bestellen. Meine Freundin hat irgendwann gesagt, ja, kauf dir das Ding doch. Manu, kauf's dir doch. Wir sind nicht dieses Jahr groß in Urlaub gefahren. Wir haben das Geld jetzt über. Komm, dann kauf's dir doch einfach.
Geil.
Ja, fand ich super cool. Also da freue ich mich sehr, sehr, sehr dolle drauf. Ja, das ist so mein Retro-Gaming-Moment. Also allein die Ankündigung war schon cool und das zu sehen und die Freude jetzt da drauf ist schon cool. Und wenn es dann hier steht, ich hoffe, das wird noch mein Gaming-Moment 2020.
Cool, du wirst sicherlich berichten davon.
Ja, ganz sicher.
Und
ansonsten fängt halt 2021 mit einem Knall an, ne?
Ja, stimmt. Ansonsten, ja, das wäre so. Da, ich habe noch diverse Kleinigkeiten, aber das wäre so mein Moment. Eigentlich die Ankündigung war schon geil. Ja, doch. Aber jetzt, Philippe, sind wir mit der Retrospektive fertig. Und jetzt blicken wir doch mal ganz kurz in das Jahr, in dem wir uns jetzt bei Veröffentlichung dieser Folge bereits befinden, nämlich im Jahr 2021. Und wir fangen auch wieder mit Tobi an. Habt ihr denn Dinge oder irgendwas, worauf ihr euch Retro-Gaming-technisch oder Retro-technisch oder wie auch immer im Jahr 2021 freut? Gibt's da irgendwas am Horizont, wo ihr denkt, oh ja, das wird geil?
Ich freue mich natürlich drauf, wenn ich dann kommende Weihnachten endlich James Bond 2 durchgespielt habe. Da habe ich richtig Bock drauf. Aber ich glaube, das ist nicht genau das, was du hören wolltest.
Es ist aber auch ein schöner Moment. Also wenn du das durchgespielt hast, dann, ich freue mich jetzt schon auf den Eintrag bei Instagram. Ihr könnt uns nämlich auf Instagram folgen. Tobi, der zeigt nämlich immer, wenn er Spiele durchgespielt hat. Ja, dann seid ihr immer auf dem Laufenden.
Passiert nicht oft, aber wenn es dann mal so ist, dann.
In letzter Zeit warst du recht umtriebig.
Ja, stimmt. Da hatte ich ein bisschen zu viel Zeit wahrscheinlich. Ansonsten fällt mir spontan ein, es gab da ungefähr Mitte diesen Jahres war es, glaube ich, so ein etwas für Aufsehen sorgenden Tweet von der Firma Retro Games, heißen sie, glaube ich. Und die sind das Unternehmen, die den C64 Mini entwickelt haben. Und die haben da eben, wie gesagt, diesen Tweet rausgehauen mit der Silhouette eines offensichtlich eines Amiga-Gehäuses mit der selbstbewussten Ansage coming in 2021 oder sowas, meine ich, stand da. Ja, was so natürlich Spekulationen ins Leben gerufen hat, dass dann im nächsten Jahr tatsächlich anscheinend ein Amiga Mini rauskommen könnte. Und wenn das so wäre, wenn sich das bewahrheitet, dann wäre das tatsächlich etwas, auf das ich mich sehr, sehr freuen würde im nächsten Jahr. Denn das ist tatsächlich, also jeder weiß es ja, der Amiga, die heimliche Liebe, oder sagen wir anders, die erste große Liebe. Und
die erste Freundin, ne?
Richtig, die erste Freundin, genau. und die geht leider ja immer in diesem ganzen Retro-Emulator-Gezocke, bei mir zumindest, so ein bisschen unter, aufgrund der ein bisschen hakeligen, hölzernen Bedienung dieses Emulators innerhalb der Recalbox, mit der ich ja hauptsächlich spiele. Und von daher würde ich mich freuen, wenn es da endlich mal etwas gäbe, was einem so ein bisschen mehr Gaming on Demand Möglichkeiten in Sachen Amiga bieten würde. Also das macht auf der Recalbox nur so bedingt Spaß mit Tastatur und Maus und Diskettenwechsel und all diesem ganzen Kram. Da kommt man nicht so richtig in Fluss. Ich weiß auch hier, wovon ich spreche. Ich habe ja gesagt, ich spiele James Bond aktuell und das tue ich auch auf dem Amiga-Emulator, auf der Recalbox und auch da lasse ich mir natürlich den Spaß nicht vom Frust verderben und speichere da ab und zu mal. Und das ist wirklich relativ umständlich mit diesem, ja, dann zurückzugehen in die GUI von dem Emulator, also von diesem UAE, und dort dann wiederum irgendwie die richtige Registerkarte zu finden und dort das Spiel zu speichern beziehungsweise zu laden. Das ist relativ uncharmant und da kommt man so ein bisschen immer aus dem Spielfluss raus. Das geht natürlich in den anderen Emulatoren mit dem Pad und den Shortcuts sehr viel besser. Und ja, wenn es da jetzt mal eine vernünftige Lösung gäbe mit diesem Amiga Mini, der vielleicht ja dann sogar mit einem, ja, mit eigenen ROMs zu bestücken wäre, das wäre natürlich schon ganz schön geil.
Oh, da wäre ich total dabei. Da bin ich total bei dir, Tobi. Da hätte ich auch richtig Bock drauf.
Ja. Bin ich echt mal gespannt, was sie da sich einfallen lassen werden und vor allem, was sie für Spiele draufziehen.
Oh ja, oh ja. Aber es gibt ja auch den C64 Maxi, ne? Mit
Tastatur, ne? Mhm.
Genau, also bei dem Mini ist das ja nur ein Gehäuse, wo irgend so ein Emulator-Ding drin steckt. Und bei dem Maxi hast du ja eine richtige, also das ist ja dann tatsächlich eine Tastatur, das ist ja Originalgröße, glaube ich, sogar vom C64. Ich
glaube, ja. Weitestgehend, ja.
Und würdest du denn lieber ein Mini haben oder ein Maxi oder irgendwie was dazwischen?
Gute Frage.
Also mit funktionierender Tastatur wäre ja schon ganz geil.
Ja. Puh, weiß ich gar nicht so genau. Hängt so ein bisschen davon ab, was man dann tatsächlich draus machen könnte, würde, ne? Beim C64 warst du ja dann tatsächlich in dieser Basic-Eingabeaufforderung, wo du dann anfangen konntest zu programmieren, beziehungsweise mit dem du dann Disketten laden konntest oder Inhalte laden konntest oder Programme starten konntest. Ich weiß gar nicht, wie das beim Amiga dann wäre, wenn es dann ein Maxi gäbe. Was könnte ich mit der Tastatur dann wohl anfangen? Weiß ich gar nicht, ne? Mhm. Weil erstmal konnte man so ja mit dem Gerät als solches ohne eine Diskette drin nichts anfangen. Insofern weiß ich gar nicht. Also wenn es irgendwie eine sinnvolle Funktion dafür gäbe, klar, dann wäre ich natürlich bei so einem Maxi-Ding dabei. Andererseits ist so ein kleines Ding natürlich auch ganz nett, ne? Ist so im normalen Wohnzimmerbetrieb natürlich ein bisschen besser verstaut und nimmt nicht ganz viel Platz weg. Keine Ahnung, ich lasse mich überraschen. Hauptsache es ist unkompliziert und man muss da nicht irgendwie lange rumvorwerken und kommt da irgendwie schnell und unkompliziert ins Spiel.
Ja, und dann muss Philippe auch mal ran. Philippe muss dann auch mal Amiga-Spiele spielen.
Was soll das Ding denn kosten?
Also der C64 lag, glaube ich, so bei etwas über 100, wenn ich mich nicht irre.
Der Maxi, ja. Ne? Der Mini lag doch bei ziemlich genau 100, ja. Oder?
Also irgendwie um den Dreh. Ich nehme an, dass so ein Amiga auch im ähnlichen Segment liegen würde, ne? Also um 100 Euro, schätze ich mal, ja.
Ja, vermute ich auch. Ja. Die ganzen Mini-Konsolen kosten ja irgendwie zum Start sowas in dem Dreh. Ne? Also egal, ob du jetzt das Mega Drive Mini, das hat ja, glaube ich, was hat denn das gekostet? 75, 70, 80 oder so zum Start. Die PlayStation Mini hat auch ein Huni gekostet zum Start. Das SNES Mini war auch irgendwie bei 70, 80. Also die kosten ja irgendwie alle so nicht ganz 100 oder um die 100 Euro. Ich denke mal, das wird beim Amiga ähnlich sein.
Ich wäre echt mal gespannt, so wie es da mit der Nachfrage und dem Absatz aussieht, weil der Amiga ja im Gegensatz zu allen anderen Minis, selbst zum C64, ja doch noch ein bisschen nischiger ist. Also ich glaube, der Brotkasten ist da doch noch auch so im Mainstream ein bisschen ikonischer. So der Amiga ist da doch einfach ein bisschen mehr special so. Und vor allem, wie sie es mit den Spielen machen, weil auch da im Gegensatz zu den Konsolen, die ja ihre eigenen Spiele da drauf haben, beziehungsweise die es eben für die Konsolen gab und wo das dann wahrscheinlich auch lizenzrechtlich alles in trockenen Tüchern war, bin ich gespannt, wie es dann auf dem Amiga funktioniert, wo ja irgendwie, ja, also nach welchen Kriterien wählt man hier aus, ne? Welche Spiele nimmt man denn da? Da gibt's ja erstmal in der Masse so unfassbar viel, aber wahrscheinlich muss man sich ja dann auch wiederum pro Spiel sich mit den Lizenzeigentümern irgendwie einig werden, wo liegen die, und das ist wahrscheinlich bei so großen Playern wie Nintendo oder Sega, die teilweise ja mit ihren eigenen Merchandise dort drauf vertreten sind, ein bisschen einfacher. Da bin ich echt mal gespannt, wie das beim Amiga laufen könnte.
Naja gut, Sega hat ja auch für das Mega Drive Mini, haben die ja auch bei Konami das Castlevania und das Contra unterlizenziert. Es gibt einen Street Fighter darauf, also auch an Capcom mussten sie herantreten, dass sie das nochmal wieder neu lizenzieren.
Ja, aber die kennen sie schon, ne?
Also
die sind schon einmal diesen Weg gegangen.
Naja, Sega ja im Vorfeld. Ich weiß gar nicht, wie das auf den anderen Compilations ist, die so rausgekommen sind. Ob da waren keine Contras und keine Street Fighter drauf. Das war okay. Auch schon so das erste Mal nach so langer Zeit, dass auf einer Sega, ich sag jetzt einfach mal Compilation, Capcom und Konami Spiele drauf waren. Also ganz, ganz unmöglich halte ich das jetzt nicht für ein Amiga. Das wird ein paar Dinger. Ich meine, es gibt so ein paar Spiele, die müssen einfach da drauf sein, sei es ein Lemmings oder keine Ahnung, was noch.
Ja.
Was ist noch essentiell für ein Amiga? Ich tippe nicht, dass irgendwelche LucasArts Adventures da drauf sind.
Deine
North and South. Oh Gott. Philippe, wenn du einschläfst, dann schnarch einfach, dann wecken wir dich gleich.
Zirp, alles zirp. Gut. Ich bin gespannt auf die Top 5.
Ja, zirp, zirp, ja. Boah, Top 5.
Oder Top
5 Top 3, Amiga.
Komm, Top 3. Wir wollen Philippes Geduld nicht unendlich strapazieren. Top 3.
Warte mal. Ich habe doch mal eine Liste gemacht, oder?
Komm, spontan aus dem Kopf heraus.
Ach da.
Aus dem Herz.
Ah ja, nee, ich hab ja Top 5. Top 3 sagst du, ja? Okay, ein Spiel, was nie so richtig den großen Erfolg hatte, was ich aber sehr, sehr, sehr gerne mochte damals, war Moonstone. Da haben wir auch in einer Amiga-Sprechstunde, glaube ich, schon mal kurz drüber gesprochen. Ja. Ich mag das Spiel sehr, sehr gerne. Also ich mochte es damals zumindest sehr, sehr gerne. Ich hätte total gern Cannon Fodder da drauf, auch wenn es mit Pat auf dem, egal ob du es jetzt auf dem Super Nintendo oder auf dem Mega Drive spielst, das funktioniert, das ist schon okay. Aber es ist halt doch eher ein Amiga-Spiel. Auch wenn es ein bisschen Billo ist, würde ich da, glaube ich, auch North and South mitzunehmen.
Ja.
Ach ja, das sind ja schon drei.
Das sind drei, genau.
Ich würde aber trotzdem noch gern Alien Breed haben, auch wenn ich dann nie weit gekommen bin. Aber Alien Breed war auch richtig geil.
Auf jeden Fall. Schön arcadey.
Und irgendwas von den Bitmap Brothers, dann bin ich ja doch bei fünf. Nee, dann habe ich vier. Egal, vier. Irgendwas von den Bitmap Brothers noch.
Okay.
Und du? Tobi, hau aus.
Ja, also ich würde mich auch unheimlich über Moonstone freuen, glaube aber, dass das ein bisschen zu nischig sein könnte.
Vielleicht wäre es dafür billig. Billig, ja, zu bekommen.
Vielleicht Lemmings, Speedball 2 und Chaos Engine, glaube ich, könnte ich mir gut darauf vorstellen. Und wenn du fünf gesagt hast, für dich noch hinterher schmeißen, Lotus.
Ja, ein Lotus müsste doch. Und ein Pinball.
Ja, ein Pinball Dreams oder sowas. Ja, könnte ich mir gut vorstellen. Ja, ich bin echt sehr gespannt.
Ja, ja. Philippe, aufwachen, wir sind fertig.
Wenn die Produzenten mitgeschnitten haben, dann können sie sich einfach an eurer Liste orientieren, was da drauf gehört.
Werden sie ja wahrscheinlich.
Ja, ja, bestimmt.
Alles andere wäre unfassbar.
Klar werden sie sich daran, ja, das wäre völlig lächerlich, wenn die sich nicht darauf verlassen würden, was wir so hier sagen. Ich meine, wir haben doch Ahnung.
Philippe, auf was freust du dich denn noch im nächsten Jahr, außer auf möglicherweise wieder ohne Maske einkaufen gehen zu können oder so?
Tatsächlich geht's in die Richtung, also Menschen treffen können, das wäre mal wieder ganz spannend. Vor allem so in Richtung Behind the Screens und wer weiß, vielleicht gibt's irgendwann mal wieder sowas wie eine Gamescom oder so. Da hätte ich auch mal wieder Bock drauf. Also überhaupt nicht remote aufnehmen, wäre schon großartig. Aber wenn man mehr so
in man anfangen, ja.
Wenn man mehr so in die Inhalte geht, dann wäre es ja schon ganz cool, irgendwie ein bisschen näher ranzukommen an die produzierende Zunft und da ein bisschen unterwegs zu sein. Den einen oder anderen haben wir schon am Haken, aber die sind trotzdem remote. Aber vielleicht kriegen wir es doch hin, vielleicht ins Münsterland zu fahren oder so oder nach Berlin.
Ja.
Da ja so unsere Adressen, die wir uns eigentlich schon vor über einem Jahr rausgesucht haben.
Ja.
Da freue ich mich schon drauf.
Kopf haben wir schon gepackt.
Ja. Recht hast du. Gerade das Münsterland da in dieser Arcade, da hätte ich auch sehr, sehr, sehr großen Bock drauf. Zum Frank. Frank, ne?
Ja. Flipper Frank.
Flipper, genau. Genau.
Retro-Nerds. Schöne Grüße.
Ja, Grüße gehen raus, genau.
Wir haben euch nicht vergessen.
Ach, so lange ist das schon her, mein Gott, Walter.
Ja. Markus, wie ist bei dir? Wie sieht's denn da aus?
Ja, ähnlich wie bei meinem Moment 2020. Vor ein paar Tagen ist die News rausgekommen, SNK, die Firma hinterm Neo Geo, und ich bin ja, wie gesagt, großer Neo Geo-Fan, hat bekannt gegeben, dass sie 2021 eine neue Konsole veröffentlichen. Ich habe keine Ahnung, was das werden soll. Ich habe keine Ahnung, ob das eine Retro-Konsole oder wirklich was Neues wird. Ob die, keine Ahnung, Neo Geo 2 machen oder einfach nur noch irgendeine Mini-Konsole rausbringen. Keine Ahnung. Das ist aber was, worauf ich sehr gespannt bin. Ich weiß noch nicht, ob ich da Bock drauf habe, aber ich bin auf jeden Fall sehr gespannt darauf, was da wohl auf uns zukommt. Das war so eine News, wo ich gedacht habe, ja geil, das wird ein Ding für mich 2021. Eine neue Konsole von SNK, vielleicht ein neues Neo Geo. Ich hoffe ja irgendwie ein, auch wenn ich tief im Inneren, der Realismus in mir sagt, das ist unmöglich, aber tief im Inneren hoffe ich irgendwie noch, dass es irgendwann mal eine neue Sega-Konsole geben wird. Also so eine richtige, nicht so eine Mini-Konsole. Das war schon cool, das war ein cooler Anfang. Es war cool, eine Konsole auszupacken, wo Sega drauf stand und eine neue Hardware von Sega im Jahre 2019 war das ja schon. Das war ja letztes Jahr, als sie rausgekommen ist. Das war schon cool. Aber das wäre so ein Moment, wo ich sagen würde, oh geil, ja. so einen Mega Drive 2 oder ein Dreamcast 2 oder irgendwas wäre schon ein Träumchen.
Wäre es nicht dann okay. In dem Fall sogar ein Mega Drive 3?
Ich glaube, es wäre sogar ein Mega Drive 4.
Wie auch immer, ja, wäre auf jeden Fall cool, stimmt, gebe ich dir recht.
Oder ein Mega Drive 64 XY oder so.
Blu-ray. Ein Megacast.
Oder das N65.
Ha. Dann wäre das S65. Ist ja Sega.
Ja, das stimmt.
Ich wollte ja auch immer Captain S haben.
Ja, vielleicht hört da auch da ja jemand zu. Und erfüllt dir diesen Traum. Captain S.
Ach ja. Sega soll mal ihre Franchises ein bisschen pflegen. Kann doch nicht so schwer sein.
Wieder ein bisschen aufpäppeln.
Neues Golden Axe. Wie geil wäre ein neues Golden Axe? Ich meine, Streets of Rage hat so gut funktioniert. Mhm, jetzt ein neues Golden Axe. Los.
Wer weiß. Das Jahr ist noch nicht da und somit noch sehr, sehr jung. Wer weiß, was noch kommt.
Ja, dann haben wir es mal wieder, oder?
Hört sich so an, ja.
Voll gut.
Ordentliches Bündel. Jetzt machen wir den Sack zu.
Auf jeden Fall. Ich danke euch für diesen launigen Plausch. Ein paar Gedanken mitgenommen und schön in das neue Jahr gedrückt.
Ja, ganz genau.
Ihr, liebe Hörer, die ihr bis hierhin durchgehalten habt, schlaft weiter euren Rausch aus ab jetzt oder auch nicht. Macht, was immer ihr wollt. Tolles Jahr 2021 und bleibt uns gewogen.
Und gesund natürlich. Wir starten dann ab der nächsten Folge wieder mit unserer regulären Reihe. Auch da wird es vermutlich ein paar Veränderungen geben, aber ihr könnt euch darauf verlassen, dass es ewig gestrig wie immer bleibt. Und von daher würde ich sagen, vielen Dank auch von meiner Seite und ja, bis in 14 Tagen.
Dann mal wieder ran an die Drücker. Bis dahin.
Ich habe nur drauf gewartet. Also, bis dann.
Ciao, ciao.
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 Mögen die Retro Boys mit euch sein. Immer.
Diese Gegend wagt, den holt der Hund von Blackwood Castle. Ein spannungsgeladener Krimi mit großer Starbesetzung.
Hallo? Scotland Yard, bitte. Schnell.
Verzeihung, suchen Sie einen Mörder?
Niemand entgeht seinem Schicksal.
Sie kommen wie die Schmeißfliegen ans Aas
und sterben.